Ja, guten Tag, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem Erziehungsseminar. Herr Jost lässt sich entschuldigen, er ist leider gesundheitlich nicht so auf dem Damm und deshalb vertrete ich ihn hier sozusagen. Ja, Herr Feix, schön, dass Sie gekommen sind. Wir freuen uns, dass Sie sich doch den weiten Weg so auf sich genommen haben von Adelshofen. Und dass Sie zu uns gekommen sind, um uns einiges über Erziehung zu erzählen. Sie sind uns ja kein Unbekannter. Einmal waren Sie schon mal 96 hier zu einem Seminar und haben uns etwas über Kommunikation erzählt. Und dann waren wir vom Kollegium mal in Adelshofen und da haben wir uns auch kennengelernt. Oder davor war das. Ja, also vielen Dank und herzlich willkommen. Sie haben sich viel mit Fragen der Erziehung beschäftigt, einmal sicher aus eigener praktischer Erfahrung mit Ihren drei Kindern, die inzwischen erwachsen sind, und auch als Dozent für Pädagogik und Psychologie. Also insofern das theoretisch untermauert oder sich gegenseitig bereichern, denke ich. Und ich denke, wir alle haben die Notwendigkeit erkannt, über Erziehung nachzudenken. Jeder von uns ist damit mehr oder weniger konfrontiert und ich denke, sie alle durch eigene Kinder. Und da wird es ja ganz hautnah. Und wir natürlich auch durch unsere Funktion als Lehrer in der Schule, wir erleben das jeden Tag. Und dass man das nicht so aus dem Ärmel schüttelt, ich denke, das merken wir alle. Und dass es gut ist, sich darüber Gedanken zu machen. Und ich hoffe, dass Herr Feix uns da einiges an Tipps und Dingen sagen kann, die einfach uns weiterbringen, die uns für die Praxis Hilfen geben. Und ich denke auch, ich setze mal voraus, dass Sie aus diesem Grund auch hierher gekommen sind. Einfach damit wir uns austauschen darüber, dass wir uns sozusagen auch vom Fachmann da noch Anregung geben lassen und um dann auch gemeinsam darüber nachzudenken.
Ja, herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung. Ich bin sehr gerne hergekommen, weil ich eine Leidenschaft für Erziehung, Pädagogik habe. Und das ist ja gar nicht so selbstverständlich. Unsere drei Kinder, die ja inzwischen erwachsen sind, gingen ja auch alle zur Schule. Und ich habe mich in der Schule jeweils auch zu engagieren versucht. Aber es ist mir eigentlich nie gelungen, Elternabende zu organisieren mit Vorträgen zum Thema Erziehung. Und das ist einfach daran gescheitert, weil die Eltern nicht kommen. Das ist bei Ihnen hier anders. Und das finde ich sehr schön. Ich weiß, es kostet natürlich wahnsinnig viel, wenn man am Samstagnachmittag sich auf den Weg machen soll oder muss, um zu einem Thema etwas zu hören und sich damit zu beschäftigen, das einen zwar irgendwie unter den Nägeln brennt, aber für das man eigentlich keine sonstige Notwendigkeit einsieht. Vor 14 Tagen hatte ich ein Seminar mit meiner Frau zusammen in Norddeutschland, das ging von Freitagabend bis Sonntagmittag, also nonstop durchgehend. Und da haben wir es auch gespürt, dass für viele das ein echtes Opfer ist. Es ist halt immer so im Leben, dass oft die Dinge, die wir alle für sehr wichtig erachten, aber die wir freiwillig leisten müssen, wir doch mehr oder weniger nebenher mitmachen. Ich hoffe, dass dieser Nachmittag Sie nicht reuen wird, und dass wir miteinander zu diesem Thema Erziehung, wozu und wie, ein wenig arbeiten können. Ich will also nicht nur reden, sondern möchte auch, dass Sie mit über das, was ich versuche zu sagen, nachdenken. Ist irgendwo etwas, das... Vielleicht soll ich ein bisschen weiter nicht so dicht dran gehen. Geht es jetzt besser? Nachher in der Pause, wenn Sie Interesse haben, können Sie mal auf diesen Tisch schauen. Im letzten Jahr sind zwei Büchlein von mir herausgekommen, eins zum Thema Familie, Familie im gesellschaftlichen Wandel. Es ist mehr im größten Teil ein historisches Buch, das heißt, also es versucht die christliche Familie, bisher gibt es dazu noch nichts, die christliche Familie aufzuarbeiten, was also vor uns an christlichen Familienleben wie ausgesehen hat. Im säkularen Bereich ist das Thema Familie hochaktuell. Es gibt kaum zu einem Thema so viel neue Literatur wie zum Thema Familie. Es ist halt immer etwas problematisch, dass Christen so ein bisschen hinterherhinken, wenn es dann neue Themen im säkularen Bereich gibt, dann kommen die Christen mit dem Thema, das also schon vergangen ist. Also wer ein bisschen aktuell dabei sein will, vielleicht kann er sich das Bücher mal anschauen. Ich kann das zum Autorenrabatt geben, dieses, weil das in der Wissenschaftsreihe rausgekommen ist, da darf man Autorenrabatt geben, statt 19,80 Mark für 16 Mark, da steht ein Portemonnaie, da können Sie dann selber wechseln und reintun. Das andere Büchlein, das ist jetzt nicht so unmittelbar zur Erziehung, aber für die Gemeindearbeit, nämlich wie man Gebetsgruppen gründet und wie diese dann effektiv werden, könnt ihr auch mal reinschauen für 9,90 Mark. Alles andere, was da liegt, gibt es umsonst, falls Sie Info noch von Lebenszentrum haben wollen, aber nur soweit Sie Interesse haben, können Sie da mal schauen. Ja, nun zu unserem Thema Erziehung, wozu und wie, ist ja ein sehr grundsätzliches Thema. Der Vorteil von grundsätzlichen Themen ist, dass man auch mehr grundsätzliche Fragen bespricht. Der Nachteil ist, dass man nicht so ins Detail, also in Einzelthemen hineingehen kann. Also was ich sehe, dass man der Frage Lob und Strafe in der Erziehung oder ganz aktuelle Erziehungsschwierigkeiten, wie kann man damit umgehen mit bestimmten Verhaltensstörungen oder Verhaltensauffälligkeiten oder die unmittelbare Frage der Medien oder des Gehorsams. Aber ich denke, dass es mir doch gelingen wird, einige grundsätzliche Linien aufzuzeigen, die Ihnen dann helfen können und sollen, Detailfragen und Detailprobleme in Ihrem Erziehungsalltag besser lösen zu können. Sicherlich haben Sie auch eine Menge Fragen mitgebracht, ich hoffe es jedenfalls, haben bestimmt auch Erwartungen, auch das ist wichtig. Ich werde natürlich nicht alle Fragen und Erwartungen erfüllen können oder beantworten können, die Fragen. Aber ich möchte Sie sehr muntern und ermutigen, dass Sie dort in der Gruppe oder auch dort, wo Plenum dann haben, sich aus Ihre Fragen stellen. Mit Erziehungsthemen ist natürlich immer so, selbst wenn man noch so ein spezielles Thema behandeln würde, man kommt doch immer wieder in die Verzweigung zu anderen Dingen. Das lässt sich gar nicht vermeiden, weil unser Leben läuft sich thematisch ab. Und in einer Situation kommen halt viele Dinge auf einmal zusammen. Das ist im Leben ganz normal. Während wenn man ein Thema behandelt, dann muss man es in gewisser Weise systematisch behandeln, weil man nicht alles sagen kann zu einem Thema auf einmal. Dann müssten wir eine ganze Woche zusammen sein. Erziehung, wozu und wie, enthält eigentlich drei Grundfragen der Pädagogik, nämlich die Frage nach dem Erziehungsstil, dann die Frage nach den Erziehungszielen und auch die Frage nach Erziehungsmitteln. Alle drei Fragestellungen sind sehr grundsätzlicher Art und werden seit Jahrzehnten in der Pädagogik kontrovers diskutiert, aber nicht nur in der Pädagogik, sondern auch im Erziehungsalltag und auch in christlichen Kreisen werden sie sehr unterschiedlich gesehen. Ich möchte unser Thema natürlich von der Erziehungspraxis her angehen, das ist ganz klar. Aber ich möchte doch schon fachlich versuchen, in der Erziehungspraxis die Dinge einzubringen, die ich für sehr notwendig erachte. Und möchte das natürlich auch von der christlichen Lebenshaltung her sagen. Aber einsteigen möchte ich mit einer kleinen Gruppenarbeit zum Thema Erziehung, Fragen zur Erziehung. Dieses kleine Arbeitsblatt soll Ihnen sozusagen persönlich helfen, in die Gesamtthematik noch einmal reinzukommen. Das sind alles Fragen, mit denen Sie in irgendeiner Form ständig konfrontiert werden. Es geht jetzt also nicht darum, dass Sie diese Fragen gründlich beantworten, dann wäre der Nachmittag gelaufen, sondern dass Sie einfach ganz spontan und ehrlich zu einzelnen Fragen eine kurze Antwort geben. Sie können das durchaus zu zweit auch drüber sprechen. Es gibt auch einige Fragen, wo man nur ankreuzen muss. Aber Sie werden schon merken, dass anzukreuzen, das ist bereits auch schon eine Herausforderung. In welche Richtung soll ich denn ankreuzen? Und das hoffe ich, dass das dann so ein bisschen das Sprungbrett ist für die Ausführungen, die ich dann geben werde. Mein Ziel, das ist halt bei Seminaren so, ist natürlich, dass man noch ein bisschen hinterher arbeitet. Wir werden am Schluss dann noch eine längere Gruppenarbeit haben und Sie kriegen auch dann nochmal zwei Blätter nach Hause mit, dass Sie dann wiederum dieses Frageblatt mit nach Hause nehmen und dann sich alleine, noch besser natürlich mit Ihrem Ehepartner zusammensetzen und die mal durchgehen. Und dann von dem Hintergrund dessen, was ich gesagt habe und was Sie am Schluss erarbeitet haben, glaube ich, wird es sehr viel Gesprächsstoff geben in Ihrer Ehe. Und ich bin ganz sicher, dass sich das sehr positiv auf Ihr Erziehungsverhalten auswirken wird. Also soweit erst meine Ausführung und nun verteile ich hier die Blätter und dann können Sie einfach, Sie können es auch alleine machen, Sie können es zu zweit machen oder zu dritt, das ist Ihnen ganz überlassen. Gut, dann machen wir hier mal einen Einschnitt. Dieses Frageblatt sollte Ihnen eigentlich nur ein bisschen bewusst machen, was so an Erziehungsdingen zu bedenken sind. Und ich kann Ihnen nur raten, dass Sie das noch vertiefen. Das ist jetzt nur so ein kleines Andenken, aber es wäre ganz wichtig, dass Sie eigentlich mit als Ehepaar es getrennt ausfüllen. Darum können Sie gerne so viele Blätter wie da sind noch ein zweites mitnehmen und dann sich zusammensetzen, um miteinander das dann durchzusprechen. Dann würde nämlich deutlich werden in der unterschiedlichen Beurteilung, wie man sich gegenseitig unterschiedlich beurteilt und warum man in manchen Erziehungsfragen so auseinander geht. Und gleichzeitig hat man eine gute Basis, um sachlich darüber zu sprechen, weil es einfach hilfreich ist, wenn ich ein Paper vor mir zu liegen habe, über die Frage, die ich spreche. Also wenn ich ihm sage, wie du da mit den Kindern umspringst, das ist ja furchtbar. Ja, und dann geht man gleich in Verteidigung und sagt, du gehst da noch viel schlimmer um. Ne? Guck mal auf dich selber, ne? So geht es ja gewöhnlich. Aber jetzt lassen wir die Frageblatt zur Seite, das sollen Sie mit nach Hause nehmen. Ich komme zum ersten Teil des Themas. Dieser erste Teil ist ein kürzerer Teil, denn es soll bald Kaffee geben, das ist wichtig, sonst schlafen Sie noch ein. Wenn man am Samstagmittag um 2:30 völlig aufmerksam einen Vortrag zuhören soll. Dieser erste Teil ist etwas mehr grundsätzlicher Art, aber ich halte ihn für sehr wichtig. Ich möchte damit einige Einsichten vermitteln, die Ihnen auch nicht neu sind, aber die ich hoffe, die Ihnen helfen, ganz bestimmte Erziehungszusammenhänge besser zu erkennen und dann auch in Angriff zu nehmen. Als erste Frage, warum ist Erziehung überhaupt notwendig? Da möchte ich einfach zwei Hinweise geben. Der erste Hinweis ist, Erziehung ist notwendig vom Menschenbild her, also von der anthropologischen Notwendigkeit. Der Mensch ist ein soziales Wesen. Kennen wir, wissen wir, damit gehen wir ganz normal um. Aber Das bedeutet, dass er von Geburt an versorgt werden muss. Und zwar im Blick auf Geist, Seele und Leib. In der Entwicklungspsychologie spricht man, dass das Baby in den sozialen Mutterschoß hineingeboren wird. Das heißt also, es ist noch nicht in keiner Weise lebensfähig. Natürlich hat es schon Antriebskräfte, aber diese Antriebskräfte müssen gelenkt und gesteuert werden. Auch später, wenn die Willensregungen dazukommen, auch die müssen gelenkt und gesteuert werden. Das heißt also, weder die inneren Antriebe, die der Mensch, wenn er geboren wird und langsam aufwächst, noch die Willensregungen münden von sich aus in ganz bestimmte Handlungsweisen. Im Gegensatz zum Tier. Vom Tier wissen wir, ist ein instinktgesteuertes Wesen. Es ist darum nur ganz begrenzt lernfähig, aber die Grundhandlungsweisen sind ihm festgelegt. Die kann man nicht umerziehen und nicht machen. Das sind völlig simple Wahrheiten, aber die von weitragender Bedeutung sind. Ich sage nochmal, von weitragender Bedeutung sind. Das heißt, alles, was mit dem Weltbild oder mit Weltanschauung, mit Werten, mit Lebenszusammenhängen zusammenhängt, das muss das Kind lernen. Ein Kind braucht darum Vorgaben und braucht Lenkung, damit es die richtige Richtung in seiner Entwicklung nimmt. Ich denke, das ist von Gott so gewollt. Es ist ungefestigt, es ist fehlbar, es ist unsicher, es braucht Zielvorgaben. Und das ist zuallererst die Aufgabe der Eltern. Und entwicklungspsychologisch, das wissen Sie sicherlich, sind darum die ersten Jahre, die entscheidenden Jahre für alles, was folgt. Was Sie da versäumt haben, können Sie nur schwer und zum Teil auch gar nicht nachholen. Und das, denke ich, leuchtet auch ein auf den Hintergrund dessen, was ich gesagt habe. Zweitens, warum ist Erziehung notwendig? Auch aus gesellschaftlicher Sicht. Damit meine ich jetzt das Zusammenleben der Menschen. Damit Menschen zusammenleben können, brauchen sie eine Ordnung. Eine politische, eine gesellschaftliche Ordnung. Hierfür sind jetzt die Vorbedingungen zu legen, dass man sozusagen in einer Gesellschaft, das heißt mit vielen Menschen, zusammenleben kann. Der Mensch braucht also Orientierungshilfen, er braucht sozusagen die Hilfen, die ihn später dazu befähigen, ein vernünftiges Zusammenleben zu gestalten. Nun fällt es uns oft schwer, die Zusammenhänge zu erkennen, die zwischen einer gesellschaftlichen Situation und meinem Erziehungsverhalten bestehen. Und genau das müssen wir. Wer die Gesellschaft verändern will, der muss sich fragen, wie er sein Kind erzieht. Denn hier werden die Grundlagen und die Weichen gestellt. Die Kenntnisschulen, sehe ich immer, haben in IDEA diese große Anzeige, glaube ich, hier sitzt so ein Bild und hier sitzt Ihr zukünftiger Bundeskanzler oder weiß ich wer. Ja. ich weiß nicht, ob man das nur aus werbetechnischen Gründen macht, ich weiß es nicht. Wenn man aber es von der Situation her bedenkt, die wir jetzt hier ansprechen, dann geht es nicht darum, dass die Mutter oder der Vater sich bei ihren 3-Jährigen schon Gedanken machen, was er als Bundeskanzler machen wird, ihr Kind. Nicht das ist damit gemeint, sondern dass sie die Verantwortung erkennen, die damit zusammenhängt. Das heißt also, eine Gesellschaft braucht Lebensbedingungen, die das Zusammenleben so regelt, dass es für alle ein menschenwürdiges Leben ist. Und wir merken, wie schwierig das ist. Das heißt also, Gebote und Verbote gehören mit zum menschlichen Leben. Wobei das Gebot eigentlich das positive Leben ausdrücken soll. Und das Verbot dann eigentlich die Warnung vor Fehlentwicklungen. Aber, und damit bin ich schon bei einem ganz wichtigen Punkt auch für Ihr Erziehungsverhalten, Gebot und Verbot müssen in einem guten Verhältnis stehen. Also ich bringe 2 ganz einfache Beispiele. Beispielsweise das Gebot, das muss jetzt nicht aufgeschrieben sein, aber das muss einfach in der Familie vorhanden sein, das positive Gebot wäre, das Kind darf Süßigkeiten essen. Es darf sich also über Schokolade oder Bonbon oder weiß ich was freuen. Das Verbot könnte heißen, vor den Mahlzeiten dürfen keine Süßigkeiten gegessen werden. Entscheidend für das Verbot ist das Gebot, nämlich, dass Süßigkeitenessen Freude macht und dass ich auch essen darf. Ich kann es an einem zweiten Beispiel sagen, das Gebot wäre, wir leben ehrlich oder du sollst ehrlich leben. Das Verbot wäre dann, du sollst nicht lügen. Das heißt also, nur wenn das Gebot eindeutig und klar ist, bekommt das Verbot seinen Sinn. Und bereits hier müssen sich alle Eltern die sehr grundsätzliche Frage stellen, wird mein Erziehungsverhalten vom Gebot bestimmt oder vom Verbot? Wie ist das Verhältnis zwischen Gebot und Verbot? Viele Eltern haben sich darüber noch nie Gedanken gemacht. Das heißt also, man setzt das Gebot voraus und merkt manchmal nicht, dass das Verbot das Gebot übertrifft. Das heißt, dass das Kind oft gar nicht mehr empfindet, dass es auch ein Gebot gibt. Mir fiel dazu das simple Beispiel aus der Schöpfung ein. Im Paradies gab es ja nur ein Verbot, ein einziges. Das ist das Verhängnis geworden, den Menschen, aber immerhin, das war nur ein. Ich dachte, wie viele Bäume mögen wohl im Paradies gestanden haben? Ich weiß es nicht. Aber bestimmt mehr als 2. Wenn das heißt, von allen Bäumen darfst du essen, war das Gebot. Von allen Bäumen, ich weiß nicht, ob 50 oder 100 oder 150 standen, nur ein nicht. Also Gebot und Verbot stand also in ein Verhältnis, weiß ich was, 1 zu 50 oder 1 zu 100 oder gar noch mehr. Das ist außerordentlich wichtig. Ein zweiter Gedanke. Warum müssen wir über Erziehung sprechen? Oder auch über Erziehungsziele? Hierzu 3 Gründe. Der erste, weil Gott dem Menschen Verantwortung gegeben hat oder verantwortlich gemacht hat. Für mich enthält, ich unterrichte auch Dogmatik, also Glaubenslehre, und da nimmt in der biblischen Anthropologie, also biblischen Menschenlehre, die Schöpfung, dass Gott den Menschen zum Ebenbild erschaffen hat, eine ganz wichtige Position ein. zum Verständnis des Menschen, wie er ist. Aber das ist nicht nur eine theologische Aussage, dass Gott den Menschen sich zum Bilde geschaffen hat, sondern es ist auch eine pädagogische Aussage. Wir haben nur verlernt, die Bibel pädagogisch zu lesen. Das heißt, die pädagogische Aussage heißt doch, dass Gott will, dass der Mensch verantwortlich handelt, dass er Verantwortung wahrnimmt und dass er sich jetzt überlegen muss, wie übe ich diese Verantwortung aus? Verantwortung wahrnehmen heißt ja nichts anderes als Antwort geben. Dass wir als Menschen Gott antworten auf, jetzt sage ich mal so, auf sein Reden, auf seine Gebote. Und im Blick auf unsere Familie, im Blick auf unsere Kinder, ist unsere Antwort die Erziehung. Unsere Antwort an Gott, dass Gott uns Verantwortung für die Kinder gegeben hat, ist das Erziehungsergebnis. Das ist die pädagogische Seite. Der zweite Grund, die Veränderung in unserer Gesellschaft. Wir haben einen sehr starken Bruch nach dem Zweiten Weltkrieg erlebt. Obwohl es jetzt schon sehr lange her ist, habe ich den Eindruck, dass wir den immer noch nicht ganz verwunden haben. Nämlich den Bruch von einer geschlossenen Gesellschaft zu einer offenen Gesellschaft. Die geschlossene Gesellschaft hat es so an sich, dass sie einmal für sich gefundene Normen, Werte, Erziehungsziele vorschreibt. Das heißt also, den Menschen in einer geschlossenen Gesellschaft bleibt gar nichts anderes übrig, als das zu leben oder zu akzeptieren. Der Spielraum ist je nach Stärke der geschlossenen Gesellschaft kleiner oder größer. Also etwa im Kaiserreich war er relativ groß, bei Hitler war er sehr klein, bei Khomeini und Hussein ist er noch kleiner, ja. Das muss ich wissen. Und das ist sehr interessant. Es gibt eine ganze Reihe Untersuchungen jetzt von den Erziehungsergebnissen in der DDR. Die DDR war ja eine geschlossene Gesellschaft, die ja parallel zur offenen Gesellschaft der Bundesrepublik nun gelaufen ist. Und die hatten ganz klare propagierte Erziehungsziele, und durchaus auch Begriffe, die auch im christlichen Bereich in Ordnung gehen, wie Disziplin, wie Bescheidenheit, wie Beharrlichkeit. Nur wurden die anders gefüllt. Und nun ist sehr auffallend, dass der junge Mensch oder der Mensch in Ostdeutschland große Schwierigkeit hat mit einer Leistungsmotivation. Das heißt, man ist gewohnt, dass man alles vorgegeben bekommt und nur so, wie ich es vorgegeben bekomme, so leiste ich auch was. Und wenn diese Vorgabe fehlt, weiß ich nicht, was ich machen soll. Oder mache halt das, nach was mir Lust ist. Also hier müssen wir, jetzt sage ich das, ich muss gleich hier eine christliche Anwendung bringen, als Christen aufpassen, dass wir nicht zu schnell unsere heute offene Gesellschaft damit negativ apostrophieren, dass wir sagen, die leben nur noch Lust und Laune in der DDR, die anders erzogen worden sind, leben auch nicht anders. Wir müssen genau hinschauen, was das Erziehungsergebnis ist. Dass wir also nicht von Begriffen herkommen, sondern von Inhalten herkommen und von Ergebnissen herkommen. Oder etwa die mangelnde Konfliktfähigkeit. Es ist ja sehr auffallend, dass der Rechtsradikalismus in Ostdeutschland noch stärker ist als im Westen. Sollte man sagen, wie kommt das? Wenn man 40 Jahre lang mit ganz klarer Zielvorgabe kein Rechtsradikalismus geduldet hat, jetzt er auf einmal sprießt, als wäre er 40 Jahre lang gesät worden. Darüber muss man nachdenken, Ja? Was bringt die Erziehung? Was ist das Ziel der Erziehung? Ich werde in den zweiten Teil, wenn ich da auf andere Weise komme, ich betone diese Dinge, damit verständlich wird, wenn ich nachher andere Dinge sage. Weil ich sehr oft, gerade unter Christen, beobachte, ich bin ja viel unterwegs auch in Erziehungsfragen und zu Themen, und hier beobachte ich, dass Christen sehr schnell von ihrem christlichen Grundverständnis her urteilen und meinen, da muss das Ergebnis automatisch gut sein. Und sie es einfach nicht fassen können, dass, obwohl sie es gut gemeint haben, nicht immer gute Dinge rauskommen. Während sie bei den Nichtchristen denken, ja, das ist ja ganz klar, da kann ja nichts Gutes rauskommen, dann stellen sie fest, da kommt was Gutes raus. Wie kommt denn das? Auch beobachte ich sehr oft in vielen Kindergärten, völlig unter nichtchristlichen Leuten, die sehr bereit in Erziehungsfragen bereit sind, bis ins Detail nachzudenken. Und diese Zusammenhänge müssen wir genau sehen und erkennen. Das heißt also, eine geschlossene Gesellschaft gibt mir zwar Vorgaben, aber bin darauf angewiesen, dass sie jetzt die Vorgaben gibt, die ich jetzt sagen vom christlichen Standpunkt auch für richtig halte. Also im Dritten Reich waren sie nicht für richtig und das, was sie erlaubt, war auch nicht für richtig. Nicht wahr? Eine offene Gesellschaft gibt keine Vorgaben, das ist unser Problem. Gibt keine Vorgaben. Das heißt also, wir stehen vor der Schwierigkeit, wir müssen Erziehungsziele und Erziehungsverhalten selber formulieren. Und damit tun wir uns ungeheuer schwer. Das heißt also, die Eigenverantwortung, die Selbstständigkeit ist wesentlich mehr gefordert als in einer geschlossenen Gesellschaft. Nun haben wir natürlich in unserer offenen Gesellschaft das zusätzliche Problem, dass wir einen Zerfall von der christlichen Wertordnung hier haben und dass die Gesellschaft säkularisiert ist. Das heißt also, wenn Vorgaben gegeben werden, werden sie sogenannt pluralistisch vorgegeben. Das heißt, eine Vielzahl von unterschiedlichen Vorgaben werden gemacht und jeder sucht sich das heraus, was er für richtig hält. Es gibt also in einer offenen Gesellschaft keine Werte mehr, es gibt genügend Werte, aber keine Werte mehr, die von einer gemeinsamen Weltanschauung hier kommen. Das ist wichtig. Und von einem gemeinsamen Weltbild herkommen. Das muss ich erkennen. Das heißt also, ich muss mir meiner Weltanschauung bewusst werden und muss fragen, was verbinde ich damit? Und ich muss mir meines Menschenbildes bewusst werden und sage, was bedeutet das für mich? Damit bin ich beim dritten Grund, weil die Familiensituation sich verändert hat. Die Struktur der Familie hat sich sehr stark verändert. Auch die Funktion der Familie hat sich verändert. Auch hier geht es nur nicht darum, ob das gut oder schlecht ist, sondern wir müssen diesen Tatbestand erst einmal sehen und müssen fragen, was das bedeutet. Also ein bisschen grob gesprochen, auch wenn dieser Wandel natürlich Jahrhunderte ging, aber jetzt in der offenen Gesellschaft, in den letzten 20 Jahren hat er voll durchgeschlagen, ist der Wandel von der Großfamilie oder Haus zur Kleinfamilie oder Kernfamilie. Ich kann das jetzt nicht weiter ausführen, das deute ich nur an, weil ich muss diesen Punkt andeuten, weil ich nachher in den Ausführungen etwas sage, was nur auf diesen Hintergrund voll verständlich wird. Ein Kennzeichen ist, es gibt keine Familientradition mehr. In einem Haus, also in einer Großfamilie, muss es irgendwelche Traditionen geben. Auch heute ist das so, es gibt ja heute auch noch Großfamilien und es gibt auch heute noch Kommunen, nicht nur im kirchlichen Bereich, auch im säkularen Bereich. Und der Mechanismus ist bei allen in etwa gleich, auch wenn die Zielsetzung und die Weltanschauung unterschiedlich ist. Man bedarf einer Hausordnung. Also umso mehr Menschen zusammenleben, umso mehr Absprachen sind notwendig. umso weniger. Wenn sie ganz allein leben, machen sie, was sie wollen. Ob ihnen das gefällt oder nicht gefällt, ob sie darüber glücklich oder unglücklich sind, da fragt sowieso keiner nach. Das müssen sie auch mit sich selber ausmachen. Wenn sie zu zweit sind, müssen sie schon bestimmte Absprachen treffen. Und wenn sie zu dritt sind, noch mehr. Und nun ist nun mal so, unsere Kleinfamilie ist eben klein. 3 Leute, 2 Leute, 4 Leute, dann ist schon Ende 5, dann wird schon selten. Ja, das heißt, die Veränderung hat sich in der Funktion dadurch auch mit vollzogen, dass die Familie jetzt keine Versorgungsinstitution mehr ist, sondern nur noch ein Beziehungsverhältnis. All das, was in der Familie abläuft, ja, hat eigentlich nur noch mit Beziehung zu tun. Ja. Es ist kaum noch oder keine Existenzangst vorhanden, wir müssen als Familie zusammenhalten. Damit bekommen die Eltern eine viel stärkere und wichtige Funktion als in allen Jahrhunderten vorher. Ich betone nochmal, die Eltern bekommen eine viel wichtigere Funktion in der Kleinfamilie, Kernfamilie, als in allen Jahrhunderten vorher. Auch der Erziehungsstil hat sich gewandelt, dass eben der Erziehungsstil uns nicht mehr vorgegeben ist, dass alle nach einem gleichen Erziehungsstil erziehen, sondern darüber muss man sich selber Gedanken machen. Damit stehen wir an einem ganz wichtigen Punkt, den der bekannte Pädagoge Wolfgang Brzezinka so formuliert. Die modernen Familien sind zu klein und viele Eltern sind zu schwach, um auf sich allein gestellt gegen den Druck einer laxen Umwelt eine moralisch anspruchsvolle und lebensfrohe Familienkultur pflegen zu können. Darum brauchen Eltern und Kinder eine größere Gemeinschaft von Gleichgesinnten, die ihren Umgangskreis erweitert und sie durch ihre Lebensordnung stützt. Eine überfamiliäre und zugleich familiennahe und übersehbare Gemeinschaft, die die Isolierung der Kleinfamilie verhindert. Ich finde, das hat er messerscharf gesagt und ich halte das für einer der entscheidenden Punkte, auch für die christliche Familie und die christliche Gemeinde, ob es uns hier gelingt, die Isolation der Kleinfamilie zu durchbrechen und von ihr auch den Druck zu nehmen, dass sie bei sich was leisten muss, sonst als Versager dasteht, aber sich allein überlassen ist. Pädagogisch gesehen müssen wir sagen, die Kleinfamilie ist zu klein und zu schwach, um all das zu leisten, was eigentlich die Familie leisten sollte oder was wir indirekt oder manchmal auch sehr direkt von ihr erwarten. Damit bin ich beim letzten Gedanken zu diesem ersten Teil. Wie gewinnen wir Erziehungsziele, wenn es keine Vorgaben mehr in einer offenen Gesellschaft gibt? Alle Eltern haben mehr oder weniger bewusst oder unbewusste Erziehungsziele. Meistens stärker unbewusst. Man denkt darüber nicht so sehr nach. Aber im Erziehungsverhalten schwingt immer irgendetwas mit, was für Ziel man eigentlich damit verbindet. Das Problem liegt meines Erachtens darin, dass wir oft Erziehungsziele indirekt angeben oder haben oder auch formulieren, wenn wir so gefragt werden, aber keine Rechenschaft ablegen darüber, auf welchen Weg oder wie wir diese Ziele erreichen. Und immer dann, wenn wir das Ziel nicht erreicht haben, und dann ist ja meistens schon kritisch, nicht? Denn das vergehen ja meistens einige Jahre, dann suchen wir jemanden Schuldigen. Man kann natürlich auch persönlich als Versager vorkommen und depressiv werden, aber gewöhnlich versucht man, sich damit zu entschuldigen, dass man sagt, eben die Umwelt, die ist so schlecht und hat mein Kind verführt. Das kann durchaus passieren und ist ja auch richtig. Die Umwelt hat ist schon ein wichtiger Erziehungsfaktor, aber das wäre zu einfach. Das hängt meiner Meinung nach damit zusammen, dass unsere Zielvorstellungen, die wir haben, nicht konkretisiert werden, in Zusammenhang gebracht werden mit unserem Erziehungsverhalten. Dann werde ich Ihnen am Schluss des Seminars zwei Bögen mitgeben, wo Sie genau dieser Frage nachgehen können, nämlich einen Bogen über Ihr Erziehungsverhalten und einen Bogen über Erziehungsziele. Und dass Sie dann daran genau arbeiten können, wie sieht dieses Verhältnis aus. Ich habe vor einigen Jahren eine Umfrage unter christlichen Familien durchgeführt, im Blick mit vielen Aspekten, aber auch in Frage von Erziehungszielen. Und da stand als oberstes Erziehungsziel war die Glaubensvermittlung und dann folgte an Stelle 2 und 3 Selbstständigkeit und Ehrlichkeit. Wenn man im säkularen Raum nachfragt, dann fällt sicherlich der Glaubenserziehung fällt dort natürlich weg, aber auch da steht an erster Stelle die Selbstständigkeit. Während auffallend ist, dass die Werte, also auch bei den christlichen Eltern, Ordnung, Gehorsam, Disziplin an 6. bis 9. Stelle etwa stehen. Das entspricht etwa genau dem Stand auch im säkularen Bereich. Es werden dann noch viele, viele Erziehungsziele genannt, die sehr schwer einzuordnen sind in eine bestimmte Hierarchie. Was können wir daraus erkennen? Das Erste, das ist mir sehr wichtig und finde ich auch richtig so, christliche Eltern leiten ihre Erziehungsziele in erster Linie aus ihrer Glaubenshaltung ab. Und das ist auch wichtig. Das ist sehr wichtig, dass wir fragen, wenn wir unsere Kinder im Glauben erziehen wollen, dass wir fragen, was sind jetzt wichtige Glaubensziele uns auch von Gott her gegeben. Ich habe hier so eine Skizze, die das nochmal verdeutlichen soll. Wir sollten das viel mehr machen, wenn Sie die Bibel lesen oder es sollte auch auf Gemeindeebene geschehen, sollten wir sehen, denn das ist ja ein typischer pädagogischer Weg, wenn etwa, ich habe jetzt aus dem kleinen Brief von Titus, wo uns Anweisungen gegeben werden, dass man ein Leben der Ich-Bezogenheit, der Bosheit, des Ungehorsams, der Zauberei und des Streites, dass man solch ein Leben verlassen soll und soll zu einem Leben hinkommen, das besonnen ist, das von Freude belegt ist, wo Gerechtigkeit ist, wo Gütigkeit ist, Tun des Guten. Und es wird auch gesagt, wie man da hinkommen kann, nämlich durch Verkündigung, also durch Lehrunterweisung, durch Seelsorge, durch Erinnern an den Willen Gottes. Und dann wird uns natürlich in der Bibel auch noch das Endziel genannt, dass wir das ewige Leben erreichen. Ich denke, es ist gar nicht so schwer, wenn Sie, soweit Sie es tun sollten, wenn Sie täglich die Bibel lesen, wenn Sie schlicht und einfach mal unter den Aspekt lesen würden, was bedeutet das für mein Erziehungsverhalten A, was bedeutet das für die Zielvorgaben? Wird uns hier in diesem Text etwas genannt, was an ein Erziehungsziel mich erinnert oder was gar konkret ein Erziehungsziel ist? Ja, und da muss ich immer gleich fragen, und wie setze ich nun oder was für Mittel setze ich ein, damit ich dieses Ziel erreichen kann? Das ist also der erste wichtige Gedanke, dass wir als christliche Eltern unsere Erziehungsziele von Gottes Wort her ableiten. Ich sage bewusst ableiten, weil die Bibel kein Pädagogikbuch ist, wo ich hinten im Sachregister Erziehungsziele nachlesen kann und dann finde ich auch 25 Seiten alle Ziele aufgezählt. Ja? Das heißt, ich muss mich da hinein begeben, ich muss hineinhören und ich muss fragen, welches Ziel wird uns jetzt hier genannt. Aber ein zweites ist auch wichtig. Es gibt einen unmittelbaren Zusammenhang von gesellschaftlichen und christlichen Erziehungszielen. Ich denke, das ist an dem schlichten Beispiel deutlich geworden, dass die christlichen Eltern Ordnung auch nicht an erster Stelle genannt haben, sondern Selbstständigkeit. Nun kann man natürlich darüber jetzt pädagogisch streiten, wie wichtig Ordnung ist und an welche Stelle das gehört, das ist eine andere Frage. Aber grundsätzlich, das heißt, haben auch die christlichen Eltern, jetzt darf ich es mal so sagen, die gesellschaftliche Situation sozialisiert. Nämlich, dass sie feststellen, wer nicht selbstständig ist, geht unter. Das ist das Prinzip der offenen Gesellschaft. Ja. Und darum ist also durchaus eine größere Selbstständigkeit als Erziehungsziel durchaus in Ordnung. Die Frage ist also nicht, ist das jetzt gesellschaftlich richtig oder falsch, darf ich von der Gesellschaft das übernehmen oder nicht, sondern die Frage ist, wie fülle ich den Begriff selbstständig? Wie fülle ich diesen Begriff? Und der Begriff selbstständig oder mündig wird von der Weltanschauung gefüllt und nicht vom Begriff her. Also, um es jetzt ein bisschen zu karikieren und pointiert zu formulieren, in einer emanzipatorischen Pädagogik, die sogenannte nach 68er, heißt das mündig, selbstständig, ich bestimme mein Leben selber, ich akzeptiere keine Instanz über mir, ich akzeptiere auch keine Vorgaben, ich bin selbst der Maßstab für mein Handeln. Jetzt fragen wir, wie oder was bedeutet Selbstständigkeit, Mündigkeit, übrigens das Wort mündig, durchaus ein biblischer Begriff. Ausdrücklich, damit ihr gewurzelt und gefestigt seid. Und in Epheser 4, Vers 14 heißt es, damit ihr nicht von jedem Wind der Lehre umgeworfen werdet. Ja. Also, ich kann den Begriff selbstständig, mündig nicht nur biblisch ableiten, sondern finde ihn dort sogar tief verankert. Aber er hat dahinter steht eine ganz andere Lebensphilosophie, eine ganz andere Lebenshaltung gegenüber einem Begriff von Mündigkeit und Selbstständigkeit, wenn ich jetzt mal in diesem Gegenüber bleibe, wie er in der emanzipatorischen Pädagogik formuliert wurde. Das heißt also, wenn wir Erziehungsziele, das später wird es auch bei Mitteln ähnlich sein, aber besonders bei Erziehungszielen, wenn wir sie formulieren, besonders hier, auch wenn wir sie von der Bibel her formulieren, das halte ich für notwendig, müssen wir sehr genau unterscheiden zwischen der theologischen Aussage und der pädagogischen Aussage. Theologisch hat immer ein Endziel vor Augen, das, was wir Menschen nicht machen können. Während pädagogisch ist die Aufgabe, dass wir daran arbeiten. Dass wir unsere Verantwortung wahrnehmen. Dass wir gestalterisch wirken. Also, wenn Sie Ihr Kind zu einer gesunden, starken, selbstbewussten, lebenstüchtigen Persönlichkeit erziehen wollen, und das wollen alle Eltern, nicht, dass er im Leben erfolgreich ist, einen guten Beruf lernt, eine Familie gründet, gefestigt wird, Glaube hat, ja, dann ist das nicht eine theologische Aussage, sondern dann heißt das pädagogisch für Sie, wie lebe ich mein Leben und wie gehe ich mit meinen Kindern um dieses Ziel zu erreichen. Und das möchte ich dann im zweiten Teil ausführlich tun, nämlich dass ich sage, wie erreichen wir dieses Ziel, das wir jetzt angedeutet haben und auf deren Grundlage wir, von der Grundlage aus wir gesprochen haben, wie erreichen wir dieses Ziel? Das will ich dann im zweiten Teil tun. Jetzt aber wollen wir eine Pause machen. Es sei denn, Sie hätten noch mal ganz unmittelbar ein paar spontane Rückfragen. Können wir uns das noch nehmen, dass Sie sagen, da will ich gleich noch mal zurückfragen. Also haben Sie nur Mut zu fragen, zu widersprechen, das liegt mir schon sehr dran. Und dann würden wir gleich Pause machen. Sollten wieder weitermachen. Sie können nach am Schluss auch noch an den Tisch schauen, ob Sie was finden. Ich komme zum zweiten Teil unseres Themas Erziehung, wozu und wie, und möchte jetzt den zweiten Teil, der etwas länger sein wird, zum Thema mehr Erziehung wie eingehen. Es herrscht heute eine ziemliche Unsicherheit in Erziehungsfragen. Das hängt natürlich genau mit unserer offenen Gesellschaft zusammen. Und das führt dazu, dass man gerne nach Rezepten für die Erziehung sucht. Ich kann das durchaus auch verstehen. In schwierigen Situationen möchte man gerne ein Rezept haben und es anwenden und dann soll es funktionieren. Es gibt ja auch Kochrezepte, aber die guten Hausfrauen wissen, dass sie auch nicht so ohne weiteres funktionieren, dass man nicht nur einfach nehme und dann klappt es. Für die Familie klappt es schon darum nicht, weil sie ein lebendiger Organismus ist, weil hier menschliches Leben abläuft. Und darum spricht man in der Familientherapie auch gerne von der Familie als System. Das ist zwar kein schönes Wort, aber es macht schon etwas deutlich. Ich will das an dieser Skizze etwas zeigen. Also die Familie, jetzt hier dieser Gesamtkreis, und da sind sehr unterschiedliche Dinge drin enthalten, die miteinander in einer Beziehung stehen oder die auch dann im Alltag irgendwie ablaufen müssen. Ja, also da sind Werte und Normen, die jede Familie hat und vertritt. Das ist die Emotionalität, die Emotionen. Ich werde auf nicht auf alle, auf einige noch zu sprechen kommen. Das sind die affektiven Beziehungen, die man zueinander hat. Da geht es um Kommunikation, da geht es um Rollenverhalten, da geht es um Aufgabenerfüllung und es geht auch um Kontrolle. Wie wird das nun kontrolliert, wie wird wahrgenommen, das wissen Sie ja, wie das geht. Sie sagen es nun einem Kind, wasch ab oder Sie sollen es nur abwaschen und Sie kommen an den Morgen, die Küche ist immer noch nicht abgewaschen. Ne? Wenn Sie nicht nachgeguckt haben und gesagt haben, du hast das vergessen, mach das noch. Ja, also Kontrolle. Also allein diese 7 Begriffe machen schon deutlich, dass die Familie ein hochsensibles System ist. Denn das alles in einen Einklang zu bekommen, in eine Harmonie zu bringen, ist nun alles andere als leicht. Darum ist es eben so, dass Rezepte nicht ohne weiteres funktionieren. Oder dass es eben auch keine Rezepte in der Weise gibt, dass man sagt, wenn du das so und so machst, in der Situation, in dieser oder jener Schwierigkeit, dann klappt es. Also, ob es sich dann um Konzentrationsschwierigkeiten handelt oder das Kind an den Nägeln beißt oder Lernschwierigkeiten hat oder aggressiv ist und weiß ich was, man möchte gerne jetzt sofort eine Antwort haben, sie anwenden und dann sollte dieses Symptom verschwinden. Also so erlebe ich es also ständig, wenn Eltern oder Elternteile, meistens ist die Mutter, die den ersten Schritt macht, kommen und Fragen haben. Und es ist in der Regel große Verwunderung, wenn mir Situation geschildert wurde, wenn ich dann sage, erzählen Sie mir doch mal etwas von Ihrem Familienleben. Dann kommt die verwunderte Rückfrage, was hat das mit der Familie zu tun, dass mein Kind an den Nägeln kaut, ne? Eben, das hat sehr viel miteinander zu tun. Und das wäre schon eine ganz wichtige Erkenntnis, dass Sie wissen, dass diese Dinge alle in irgendeinem Zusammenhang stehen und dass wir das nicht voneinander isolieren können. Nun gibt es, wenn es um Erziehung geht, zwei verschiedene Erziehungsmethoden zu unterscheiden. Das eine ist die bewusste Erziehung, das andere ist die unbewusste Erziehung. Oder wie es in der Pädagogik heißt, die intentionale und die funktionale, bewusste und unbewusste. Warum sage ich das? Die eigentliche Erziehung geschieht durch die unbewusste Erziehung. Und alle bewusste Erziehung, also Erziehung als zielgerichtetes Verhalten, ja, wenn wir Erziehung so verstehen und definieren, hat nur dann Wirkung, wenn sie mit dem unbewussten Erziehungsstil übereinstimmt. Sie werden wahrscheinlich zustimmen, aber es ist nicht selbstverständlich. Dieses Ineinander von bewussten, zielgerichteten Erziehungsmaßnahmen und den ganz normalen Erziehungsalltag, dieses Ineinander ist nicht selbstverständlich und steht ständig in der Gefahr, dass es auseinanderklafft. Dass es sehr oft sogar so ist, dass es auseinanderklafft und wir es gar nicht merken. Und wir denken oder wundern uns, dass bestimmte Erziehungsmaßnahmen überhaupt nicht fruchten. Ein Hauptgrund können Sie garantiert meistens darin finden, dass Ihr unbewusstes Erziehungsverhalten Ihrem bewussten Erziehungsverhalten nicht entspricht. Ich möchte jetzt 4 Grundlinien nennen, die für die Erziehung wesentlich sind. In diesen 4 Grundlinien werde ich stärker die unbewusste Erziehung ansprechen, aber in denen auch deutlich wird, dass nur im Rahmen dieser 4 Grundlinien bewusste Erziehung wirkungsvoll sein wird. Als erstes, Kinder brauchen Eltern. Wenn Sie sagen, das ist ja nun wirklich die Weisheit, die du uns heute Nachmittag hier erzählst. Dafür sind wir nun hergekommen, um das zu erfahren. Kinder brauchen Eltern. Ist das wirklich selbstverständlich, dass Kinder Eltern haben? Besonders im Hintergrund einer offenen Gesellschaft, der veränderten Familiensituation, in der wir uns befinden. Ich skizziere mal einige Situationen. Da ist ein Vater, der beruflich viel unterwegs ist. Das ist noch gar nicht lange her, als ich mit ihm gesprochen habe. Er hat also nicht, das ist eigentlich eine sehr Top-Familie, also ich weiß jetzt irgendwie, dass da etwas aus dem Fugen geraten ist. Aber er hat ein sehr schlechtes Gewissen, weil er viel beruflich unterwegs ist, dass er seinen Kindern gerecht wird. Und natürlich mahnt auch seine Frau ihn immer wieder mal und sagt, hör mal, du bist so viel unterwegs, du musst dich auch mehr um die Kinder kümmern. Oder wenn er dann zu Hause ist. Und das möchte er. Und er möchte jetzt natürlich besonders gut tun. Das heißt also, er stellt an sich selber jetzt eine ganz hohe Anforderung und sagt also, wenn ich mit den Kindern zusammen bin, wenn ich schon so selten bin, dann will ich etwas ganz Besonderes mit ihm machen. dann sollen sie von ihrem Vater etwas ganz Besonderes haben. Und dann denkt er sich aus, wo er hinfährt und was er mit ihnen macht. Aber das klappt einfach nicht so. Und sein schlechtes Gewissen steigert sich. Und dass dann manchmal die Kinder sagen, ach, ich möchte zur Mama gehen, wo er mit ihm unterwegs ist. Das trifft ihn zutiefst und sagt, was mache ich denn falsch? Und im Gespräch sagte ich dann einfach, du, sei doch mal einfach Vater. Da bin ich ganz überrascht an, was willst du denn damit sagen? Sei doch einfach mal Vater, sei doch mal das, was du bist. Ach du liebe Zeit, ja, was bin ich eigentlich? Was bin ich eigentlich? Eben, Kinder brauchen Eltern, brauchen Vater und Mutter, schlicht und einfach Vater und Mutter. Nicht einen überzogenen Vater, deswegen kann er sich auch mal was Besonderes machen. Nicht eine überzogene Mutter, ich denke an eine andere Familie, da ist es die Mutter, die will alles perfekt machen. Sie ist mit ihrer ganzen Struktur Perfektionistin und was macht sie nicht alles? Also da ist alles top. Der Haushalt ist top, die Kinderzimmer sind top, die Spielsachen sind top. Aber sie kann überhaupt nicht verstehen, dass man sagt, sei doch nur Mutter. Und sie fühlt sich ständig überfordert. Das ständig, das ist alles nicht zu packen. Und von morgens bis abends. Ich weiß natürlich, sie wird dann auch Gegenstück davon, die sagen, lass doch, wir lassen die Dinge einfach laufen. Und sagen, ich brauche für mich Zeit. Auch solche Eltern kenne ich. Die so viel Zeit für sich selber brauchen, dass sie kaum noch Zeit für die Kinder haben. Also es ist alles möglich. Vater und Mutter sein. Kinder brauchen die Mutter als Mutter und den Vater als Vater schlicht und einfach. Und das möchte ich an drei Richtungen verdeutlichen. Wenn ich eben sage, dass Kinder Eltern brauchen, dann meine ich damit erstens die emotionalen Beziehungen zum Kind, zweitens die Vermittlung von Werten, besonders sittlichen Werten und drittens die geistliche Dimension des Lebens dem Kinde weiterzugeben. Zum Ersten die emotionale Beziehung zum Kind. Das ist die wichtigste Aufgabe, die Eltern überhaupt wahrnehmen können, schon mit der Geburt, sofort, eigentlich schon vor der Geburt, für die Mutter meistens selbstverständlich, und das werdende Leben in ihren Leib, dass sie dazu so eine Beziehung aufbaut. Das Gleiche gilt eigentlich vom Vater, das sollte ja auch tun. Diese emotionale Beziehung ist außerordentlich wichtig. Es geht hier, wie es in der Entwicklungspsychologie fachlich heißt, es geht hier um Bindungsprägung. Das heißt, dass das Kind eine Bindung eingeht, die es braucht. Ja, und diese Bindung geht es zuallererst zu den Eltern ein. Ist ja ganz klar, das sind die ersten Personen. Diese Bindungsprägung ist Voraussetzung für die Identitätsfindung des Kindes, dass es seine eigene Identität findet, dass es sich selbst annehmen kann, dass es ein gesundes Selbstwertgefühl bekommt. Und der Selbstwert spielt heute eine ganz große Rolle, und Menschen mit Minderwertigkeitsgefühlen oder die an Minderwertigkeit leiden, tun sich äußerst schwer auf allen Gebieten des Lebens. Ja, meistens werden sie Machtmenschen, weil sie ihre Minderwertigkeit nur dadurch verstecken können, dass sie sehr rigoros umgehen, und das muss alles so laufen, wie sie es sagen, und sie lassen an sich nicht selber herankommen. Aber auch die Fähigkeit, selber später eine Bindung einzugehen, was ja für das menschliche Leben sehr wichtig ist, nicht nur im mitmenschlichen Bereich, dass man eine Bindung eingehen kann. Eine Ehe ist ja eine Bindung auf Lebenszeit, und dass viele solche Ehen nicht mehr ein Leben halten, hängt oft, das ist auch meine Erfahrung, wenn ich ab und zu Traugespräche habe,
hängt doch oft damit zusammen, dass man nicht mehr eine Bindung eingehen kann, dass man geradezu Angst davor bekommt, dass man sich vorstellt, dass ich jetzt mit einem Menschen ein Leben lang gebunden bin, verbunden bin. Das heißt also, es ist natürlich nur ein Teilaspekt, aber ein wichtiger Teilaspekt, dass die Erziehung ja, ein ganz entscheidender Teil ist, ob unser Kind bindungsfähig wird. Hier werden Grundlagen gelegt. Und das geschieht über die emotionale Beziehung. Fehlende solche Bindungsprägungen entstehen durch ganz unterschiedliche Dinge. Die meisten Bindungsstörungen etwa haben ihren Grund darin, dass man das Kind nicht ganz annehmen kann, ja, oder auch gar ablehnen kann. Auch das kann unterschiedliche Ursachen haben, etwa bei einer nicht gewollten Schwangerschaft, was man menschlich auch verstehen kann. Es geht auch hier, wenn ich diese Dinge sage, sage ich sie wertungslos. Oder dass man, dass die Mutter, es hilft ja meistens die Mutter, aber auch der Vater, der tut sich sowieso schwer, eine Bindung zum Kind aufzubauen, meinetwegen den Beruf aufgeben musste und dann unbewusst bleibt das zurück, wegen dir musste ich meinen Beruf aufgeben. Oder eben, dass das Kind einfach schwierig ist. Ja, nächtelang durchschweigt, auch tagsüber nicht so spürt, wie ich das brauche. Und solch ein Kind dann eine völlige Annahme zu geben und eine ganz tiefe emotionale Beziehung aufzubauen, ist einfach schwierig. Und das kann in der gleichen Familie bei 2, 3 oder 4 Kindern ganz unterschiedlich verlaufen. Und das läuft also nicht gleich, wenn es nur mit dem einen Kind gelungen ist, dass es automatisch mit dem zweiten oder dritten oder vierten oder wie viel es dann auch sind, auch gelingt. Ja, und diese emotionale Zuwendung vollzieht sich natürlich beim kleinen Kind am stärksten über die körperliche Zuwendung. Dass man sich mit ihm beschäftigt. Ja, also die ganz schlichten Dinge, dass man es knoddelt, dass man es küsst, dass man es drückt, das sind ganz wichtige Dinge. Aber diese emotionale Zuwendung hat dann auch später bei den größeren Kindern genauso die Wichtigkeit. Nur läuft es dann etwas anders als beim kleinen Kind. Die Initiative muss stärker vom Kind ausgehen und es muss, man muss als Eltern feinfühliger werden. Wobei es nicht auf die Quantität ankommt, sondern auf die Qualität der Zuwendung. Dann erlebe ich auch, dass meinetwegen die Mutter kommt und erzählt, dass sie jeden Tag mit ihrem Kind 4 Stunden lang dies und jenes macht. Vormittag 2 Stunden, ganze Nachmittag 2 Stunden. Also an Zuwendung kann es nicht fehlen. Es gibt auch eine Überbemutterung. Die hat die gleichen negativen Folgen wie die Verwahrlosung. Also es kommt auf die Qualität drauf an und nicht auf die Menge. Ja. Und von daher muss man sich überlegen, wie ist diese Qualität? Also diese Beziehung aufbauen ist ein außerordentlich wichtiger Aspekt, der beim Säugling beginnt und seine grundsätzliche Fortsetzung in allen Altersstufen hat bis ins Jugendalter. Auch die jungen Leute brauchen noch ihre Beziehung zu den Eltern. Ja, sie haben dann andere Beziehungen, sind nicht ausschließlich, aber die Elternbeziehung, das muss die Beziehung sein, die am stärksten hält, der sie gewiss sein müssen. Wenn sie wissen, alle Beziehungen können brechen, aber meine Elternbeziehung, sie wird nicht brechen. Egal, in welcher Situation sich das Kind befindet. Ich werde das an anderen Stellen noch unterstreichen unter einem anderen Gesichtspunkt. Zweitens, die Vermittlung von Werten, besonders auch von sittlichen Werten. Ein Kind wird ohne Werte, ohne sittliche Werte geboren. Ich habe das schon zu Anfang, im ersten Teil gesagt. Also alle Werte, die das Kind dann später hat, hat es in irgendeiner Form gelernt und übernommen. Also ein bisschen grob gesprochen, sind sie also anerzogen worden. Das klingt jetzt etwas stark negativ. Aber ich sage es so, anerzogen, weil die sittlichen Werte ebenfalls durch das Vorleben von Kind übernommen werden. Ein Kleinkind ahmt alles nach. Und das ist ja auch das Tolle und darüber freuen wir uns. Und was ahmen die nicht alles nach? Die verrücktesten Dinge, und wenn man dann ein Kind beim Spielen beobachtet, da kann man sich richtig amüsieren, was sie alles machen. Also es war ganz selbstverständlich, dass unser Ältester, der Tobias, als ich noch in der Gemeinde war, dass er gepredigt hat. Ne? Denn er hat mich ja auch predigen erlebt. Ne? Und hat er gepredigt, ist ganz klar. Ne? Also das spielt gar keine Rolle. Genauso haben die Kinder angefangen zu beten. Sie haben einfach die Mama nachgeahmt und Bibel lesen. Sie wollten das auch. Ne? Ein Kind ahmt alles nach. Das liegt im Wesen des Kindes. Und das ist wunderbar. Das ist wunderbar. Und das ist auch eine wunderbare Chance. Das heißt also, die Chance liegt darin und ist darin sehr wichtig, dass unser Leben transparent ist. Und dass die Kinder in unserem Leben besonders an den Werten, den unterschiedlichsten Werten teilbekommen. Und dann kann man jetzt aufzählen, was man nun haben will, ob es dann um die Achtung der Person geht, ob es der Umgang mit Besitz ist, ob es dann Höflichkeit ist oder Freundlichkeit ist, ob es Hilfsbereitschaft ist oder Opferbereitschaft ist, ob es Ordnung ist oder dann Mitarbeit, ehrenamtliche Mitarbeit, ob es dann die Liebe zu Gott ist und das Gebet ist oder der Glaube ist oder die soziale Einstellung ist. Zu allen Punkten könnte ich Ihnen eine kleine Geschichte erzählen, aber das ist wichtig, dass die Kinder das bei uns erleben. Unsere Sarah ist jetzt 18, ist kürzlich Folgendes passiert, sie war irgendwo bei der Schwester eingeladen, bei ihrer großen Schwester, und da war auch ein junger Arzt da und wir waren den ganzen Tag irgendwie zusammen. Da sagte der im Gespräch zu ihr, da hat sie irgendwas, die haben da irgendwas diskutiert, da ging es doch um soziale Einstellungen, ich weiß nicht, welche Meinung sie da vertreten hat. Und da sagte er so, naja, ist ja kein Wunder, dass du diese Einstellung hast, bei solchen Eltern, die du hast. Ne? Und da war sie natürlich ärgerlich und zornig, wer will mit 18 immer nur gesagt kriegen von den Eltern. Ne? Und da kam sie nach Hause und hat uns das also erzählt. Und plötzlich mitten im Erzählen sagt sie, stimmt doch, wenn ihr nicht wärt, hätte ich es bestimmt nicht so gemacht. Ja? Also da hat sie selber im Erzählen das gemerkt. Also unsere Kinder übernehmen viel mehr und sie übernehmen auch all das, was wir nicht für gut erachten. Und das müssen wir einfach auch wissen. Und wir denken jetzt, wenn wir etwas für nicht gut erachten, wenn wir dann verbal sagen, das ist nicht gut, dann ist das schon erledigt. Ne? Und das geht nicht. Genau an dieser Stelle muss es vollkommen übereinstimmen. Das ist natürlich das eine, das Vorleben und das Nachahmen. Natürlich gehört das andere auch dazu, dass wir Werte vertreten. Dass wir über Werte reden, die uns wichtig sind. Und aber auch hier ist, dass wir von der konkreten Situation, man nennt das den induktiven Erziehungsstil, von der konkreten Situation von Einzelnen dann ins Allgemeine gehen. Es nützt also wenig, meinetwegen Achtung der Person zu predigen, wenn nicht in der ganz konkreten Situation die Achtung der Person praktiziert wird oder eben auch durchgesprochen wird. Und das kann beim Kind im Kindergarten sein oder im ersten Schuljahr sein, das spielt gar keine Rolle, es kommt nach Hause und ein riesen Geschrei, weiß ich was, ein Mitkind hat ihr oder ihm etwas Böses angetan und da können ja die tollsten Geschichten erzählt werden. Und dann hört man sich das an und dann fragt man langsam nach und dann kommt man der Sache ein bisschen auf den Grund Aber mir geht es jetzt um den Gedanken, und dann wird natürlich dieses Kind besonders beschimpft, was das angerichtet hat. Und nehmen wir mal jetzt an, es ist ein Ausländerkind, und dann wird vielleicht sogar noch ganz starke Ausdrücke, die es einfach aus der Umwelt dann auch mithört, auch genannt. Und jetzt ist die konkrete Stelle zu sagen, du hör mal, Achtung der Person. Weißt du, Gott hat alle Menschen geschaffen und er liebt dieses türkische Mädchen genauso wie er dich liebt. Und dass ihr miteinander Kracht gekriegt habt, das ist eine ganz andere Frage, aber das, was du jetzt hier über das sagst, das ist nicht in Ordnung. So redet man nicht über andere. Ja. Das hilft dir ja auch nicht, dass man so über dir redet. Man hilft jetzt im Gespräch, das zu verarbeiten, aber auch gleichzeitig Werte zu vermitteln. Ja, und viele Eltern, die sind zwar oder reagieren ärgerlich, dass das Kind jetzt solche Kraftausdrücke gebraucht, und das sagt man nicht und darf man nicht und das macht man nicht und das sagt man nie nochmal, besonders Väter neigen auch dazu, ein hartes Wort zu sagen, aber damit haben sie ihnen nicht geholfen, dem Kind. Hier gilt es jetzt, diesen Wert langsam zu vermitteln, aufzubauen. Und dazu braucht es Zeit. Und dafür muss man sich Zeit nehmen. Ich werde nochmal darauf kommen. Oder eben Opferbereitschaft. Da muss deutlich werden, dass Eltern auch Opfer bringen. An Zeit, an Geld, an materiellen Dingen. Und dann kann man das Kind mit einbeziehen, wenn es irgendeine Sammlung gibt, dass man sagt, willst du nicht mal von deinem Spielzeug was hergeben für Kinder in Osteuropa oder sonst irgendwie. Ja. Und dann wird es vielleicht die zerlumpte Puppe bringen, wird man sagen, du möchtest du die Geschenk bekommen. Weißt du, das ist eigentlich, jetzt sage ich mal mit anderen Worten, das ist eigentlich noch kein Opfer, sondern sollte etwas geben, was du eigentlich auch noch gerne behalten möchtest, nicht das Liebste, nicht irgendwas, sondern nicht dem Kind aufdrängen und sagen, habe ich auch erlebt, das ist doch furchtbar, das muss ich jetzt mal gerade einfallen, wenn es mal eingefallen ist, nicht, dass dann der Vater gekommen ist und hat dem Kind die liebste Puppe weggenommen, hat gesagt, das ist ein Opfer, dass du jetzt die liebste Puppe opferst. Ja? Das ist aufgedrängt, das darf man nicht machen, das gibt einen Schaden beim Kind. Ja? Aber ich helfe jetzt und sage, willst du nicht, ja, ich will gerne was geben, ja? Nun, das Zerlumpteste auch nicht. Überleg mal, was könntest du geben? Da müssen wir manchmal auch Zeit lassen. Und dann wird es etwas bringen, was es vielleicht auch noch gerne mag, aber wir werden erklären, dass andere ja damit spielen wollen, dass andere daran Freude haben wollen. Und dann wird es in seinen Denkbereich das begreifen und wird wissen, oh ja, ich bringe auch, Anführungszeichen, jetzt braucht man jetzt von diesem Wert Opferbereitschaft, ne? Ich bringe auch ein Opfer. Also, und das ist jetzt auf alle Bereiche auszudehnen in der Wertevermittlung. Der dritte Bereich ist die geistige Dimension des Lebens. Die geistige Dimension des Lebens. Es gibt gar keine Frage. Alle Menschen suchen nach der Transzendenz des Lebens. Bewusst oder unbewusst. Keiner lebt völlig im Diesseits. Er kann zwar das Jenseits verdrängen oder er kann es verschieben. Eine beliebte Verschiebung ist ja die Wissenschaft. Ich glaube nur das, was die Wissenschaft bewiesen hat. Das ist alles möglich. Aber es kommt eigentlich keiner damit aus. Es ist natürlich für christliche Eltern besonders wichtig, dass sie diese Dimension dem Kind so nahe bringen und so vermitteln, dass es gerne mit diesem Gott leben will. Also hier ist die Freude und das Schöne, ich formuliere es mal jetzt ganz bewusst so, und das Angenehm viel wichtiger als dogmatische Lehrsätze. Wir haben jetzt hier nicht die Zeit, ins Detail zu gehen, weil das ja nur ein Aspekt ist. Aber es muss einfach deutlich werden, dass ein Leben mit Gott etwas ist, was das Leben bereichert, etwas ist, was das Leben schön macht, etwas ist, was ich gerne habe. Und dazu gibt es sicherlich ganz viele Möglichkeiten für die Eltern im ganz normalen Tagesablauf und Alltag. Aber ein ganz wichtiger Punkt ist für mich immer noch der Tagesschluss oder, wenn Sie es als Abendandacht bezeichnen wollen, als Abendandacht. Mir ist das Wort nicht so entscheidend, als vielmehr das Geschehen, was daran abläuft. Dass es am Ende eines Tages eine Möglichkeit gibt, wo man miteinander singt, wo man miteinander betet, wo man eine Geschichte hört, eine Bibelgeschichte oder eine andere Geschichte, wo das Kind zur Sprache kommt, wo das Kind den Tag ausklingen lassen kann. Also bei unseren drei Kindern war es bei allen so, dass sie das alle gerne gemacht haben. Es gibt aber Ausnahmen. Es gab auch Krach und weiß ich was. Also das ist, das werden wir ja nochmal sagen. Also es geht nicht um den Idealzustand. Den gibt es nicht. Ja. Aber es haben alle gerne gemacht. Also unsere Sarah, weil sie jetzt die Jüngste ist, hat man von der meisten Erinnerung, weiß noch, die hat dann schon, die haben ja dann, das muss man immer zur gleichen Zeit machen, man darf dann nicht die Zeit wechseln, immer die gleiche Zeit. Und da geht ganz automatisch, die, entweder, wenn sie selbst die Uhr noch nicht kennt, ne, das geht dann innerlich, spüren sie, das geht los, dann sind sie schon im Wohnzimmer, hat schon alles gerichtet, alles gemacht, die Kerze hingestellt, die Streichhölzer geholt, ne, und weiß ich was alles, was man so drumherum hat, und dann rauf, so, Papa, Mama, komm, jetzt wollen wir uns so richtig gemütlich machen. Ja, wo sie so richtig aufgehen, hineingenommen fühlen, ja, das ist sehr, sehr wichtig. Von Augustin stammt das Wort, das Leben der Eltern ist das Buch, in dem die Kinder lesen. Das Leben der Eltern ist das Buch, in dem die Kinder lesen. Und sind Sie ganz gewiss, dieses Buch können die Kinder mit dem ersten Tag der Geburt lesen. Mit dem von ersten Tag der Geburt an lesen sie ihre Eltern. Und sie lesen alles. Sie lesen nicht nur das, was wir gerne möchten, dass sie lesen. Es gibt ja diesen seltsamen Satz, der heute nicht mehr so oft gebraucht wird, aber manchmal indirekt auch noch gebraucht wird, der heißt, also in der Gemeinde wird er viel gebraucht, ich hatte das als Kind immer wieder so erlebt, er sagt, schau nicht auf Menschen, schau auf den Herrn Jesus. Also bei den Kindern funktioniert das nicht, denn die werden sagen, zeig mir den Herrn Jesus. Ja, die können nur das begreifen, was sie sehen. Und sie sind für die Kleinkinder Gott und Jesus. Und was sie nicht an Gott und Jesus sind, werden die Kinder später nicht an lebendigen Gott und Jesus erkennen. Ich weiß, das habe ich jetzt etwas sehr spitz formuliert, aber das ist mir wichtig, dass wir das sehen, weil es auch etwas ganz Normales ist. Ein Kind kann auch nicht abstrakt denken, sondern es bezieht ganz normal auf seine auf ganz normalen Lebenszusammenhänge. Und von daher ist also die Glaubensvermittlung ganz stark an die Art, wie wir den Glauben leben, gebunden. Und wenn das in einer guten Weise passiert, wird es mit ziemlicher Sicherheit sein, dass die Kinder diesen Glauben, je älter sie werden, je selbstständiger leben und dann auch ein eigenes Glaubensleben führen. Sie werden keine Probleme damit haben. Nicht, dass sie dann Probleme kriegen, jetzt in vielen Zusammenhängen, aber wir haben es bei unseren allen drei Kindern so erlebt. Und das möchten wir doch als Eltern. Die zweite Grundlinie: Kinder brauchen ein Zuhause. Kinder brauchen ein Zuhause. Auch hier können Sie sagen, das ist doch selbstverständlich. Auch hier muss ich wieder fragen, ist es selbstverständlich, dass die Kinder ein Zuhause haben, ein wirkliches Zuhause? Jede Familie hat ein bestimmtes Familienklima. Und das Familienklima ist sehr entscheidend, ob das Kind sich darin zu Hause fühlt. Selbst wenn es sich in diesem Klima nicht zu Hause fühlen sollte, wird es trotzdem die Familie als zu Hause empfinden. Ich habe meine erste Gemeindearbeit in einem asozialen Viertel einer Großstadt gehabt und habe mich dann auch um diese Menschen gekümmert. Und es war auffallend, dass auch die Kinder, die von Jugend an den Eltern entzogen worden sind, weil da wirklich katastrophale Verhältnisse waren. Ja, und ich werde nie vergessen, ich habe einige Male auch wieder Kinder dann nach Haus geholt oder in den Ferien geholt und sie strahlten und sagten, ich komme nach Hause. Obwohl da nun wirklich nicht das an Zuhause vorhanden war, was man für ein normales Familienleben eigentlich möchte. Genauso wie ein Kind Eltern will, will ein Kind ein zu Hause haben. Ich sage ganz bewusst, es will, weil ich glaube, dass das von Gott den Menschen so angelegt ist, dass er danach eine Sehnsucht hat. Und das ist durch die Bank weg, da können sie hingehen auf diese Erde, wo sie wollen. Das ist bei allen Menschen gleich. Die Frage ist nur, eben, was für Zuhause wir ihnen den Kindern schaffen. Das Familienklima wird eben sehr stark von den Eltern bestimmt. Sicherlich nicht ausschließlich, aber doch sehr stark. Und hier spielt eben eine ganz wichtige Rolle die Ehe. Und darum ist diese Kette, die jetzt sehen, diesen Innenkreis, Mutter, Vater stehen in Beziehung, Ehe, Partner, Beziehung. Die Ehe-Partner-Beziehung ist ausschlaggebend für das Familienklima. Und darum ist die Voraussetzung für ein gutes Familienklima ist in besonderer Weise die Ehe-Partner-Beziehung. Natürlich kommt dann das Kind auch dazu, das bestimmt selbstverständlich auch das Familienklima mit. Und in diesem Kreis haben wir wieder das System Familie, ein bisschen anders dargestellt als vorhin in der Skizze, ist eben der Erziehungsstil und die Einstellung, Ziele und Praktiken, die wir nun haben, wirken sich auf das Familienklima aus. Aber das Familienklima ist das, was die Familie zusammenhält. Darum eben außen herum der Kreis. Ist das Familienklima rau oder herzlich? Ist es gefühlskalt oder gefühlswarm? Ist es ein verschlossenes oder ein offenes Miteinander? Was für Wind herrscht eigentlich in der Familie? Nicht so, dass nicht mal ein Wind und ein Donner und ein Blitz sein darf, das macht das gar nicht auf. Aber hier gilt sehr stark, dass die Ehe, das heißt die Partnerbeziehung, für das Familienklima entscheidend ist. Und darum muss in jeder guten Familie muss die Ehe gepflegt werden. Ich muss das einfach an dieser Stelle sagen, das geht gar nicht anders. Das Ehepaar muss Zeit für sich haben. Es braucht auch das Ehepaar braucht zueinander Zuwendung und Zärtlichkeit. Das Ehepaar braucht Zeit zum Gespräch, denn wie sollen sie sonst das Familienklima bestimmen und die Erziehungsfragen abwägen? Das Ehepaar braucht Vergebungsbereitschaft, dass sie einander verzeihen und vergeben. Kinder wollen, dass Eltern in Einheit miteinander lieben. Und das finden Sie bei allen Kindern in gleicher Weise, ob es dann Kinder sind, wo die Ehe zerrüttet ist oder vor der Scheidung steht. Alle Kinder kann man fragen, ob es dann eine christliche Familie oder nicht christliche Familie ist, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Sie wollen, dass die Eltern sich lieb haben, miteinander auskommen, nicht streiten und ihnen jetzt sozusagen ein gutes Zuhause bieten und geben. Und darum, meine Frau sagt immer, das ist ein furchtbares Kitzel, wenn ich mit ihr unterwegs bin, darf ich sie nicht auflegen, aber, aber vielleicht sind ja auch einige Männer hier, die kommunizierenden Röhren, die Mann und Frau als die miteinander kommunizieren, die nicht nur nebeneinander herleben oder eben, wenn das Miteinander nicht mehr funktioniert und jetzt die Röhre verstopft ist, dann gibt es eine Ungleichheit, sondern dass die Ehe immer darauf achtet, dass das Miteinander gut fließt und dass es zu einer Einheit und Ausgewogenheit kommt. Unsere Kinder haben immer gemotzt und geschimpft, gesagt, man kann, also dann, wenn es dann in der aktuellen Situation war, wenn sie die Eltern mal gegeneinander ausspielen wollten, ihr seid euch immer einig. Ja. Ihr seid euch immer einig. Da habe ich gesagt, hoffentlich. Ja. Aber in diesem Einigsein der Eltern, auch wenn es dann in der konkreten Erziehungssituation für das Kind schwierig ist, ja, also dass es nicht seinen Willen bekommt, wie es ihn gerne haben möchte, empfindet das Kind Geborgenheit und Sicherheit und empfindet, dass die Eltern ihm hier etwas bieten, was es wirklich sucht und was es braucht. An der Stelle muss ich jetzt auch noch ein Wort zum Gefühl sagen. Wir neigen dazu, das moderne Leben so mit sich gebracht, dass wir den Menschen nur noch mit Ratio und Gefühl wiedergeben. Ja, und besonders bei den Christen neigen sie dazu, das Gefühl, haben sie gelernt, ist für den Glauben nicht viel wert oder gar nicht wert. Also natürlich, das ist auch wahr, auf das Gefühl kann ich mich verlassen. Ich gründe meinen Glauben nicht auf Gefühl, gar keine Frage. Hier sind wir wieder an dem Punkt, wo ich einleitend gesagt habe, ich halte diese einzelnen Gedanken für sehr wichtig, weil ich immer wieder darauf zurückkomme an anderen Stellen, wo es konkret wird. Dass wir unterscheiden müssen zwischen theologischen Aussagen und Denken und zwischen pädagogischen. In der Pädagogik hat das Gefühl eine ganz wichtige Bedeutung. Und viele Eltern übertragen jetzt, weil es natürlich richtig ist, dass der Glaube nicht auf ein Gefühl gründet, übertragen sie jetzt das, dass das Gefühl bedeutungslos ist. Und damit bekommt automatisch die Ratio eine Aufwertung. Das heißt also, die äußere Belehrung, das äußere Vermitteln, und dann wundern Sie sich, wenn vieles nicht klappt. Die Bibel kennt dieses Menschenbild nicht. Sie unterscheidet nicht zwischen Gefühl und Ratio. Alles hat seinen Wert. Und alles kann wertlos werden. Oder kann missbraucht werden. Luther hat noch von der Ratio als der Hure der Vernunft gesprochen. Da ist das Schlimmste an, was den Menschen passieren kann, wenn er sich auf die Ratio verlässt. Heute habe ich manchmal das Gefühl, dass viele Christen denken, die Ratio ist das Wichtigste, was sie haben. Also das denkerische Fass ist etwas sehr Wesentliches. Aber damit habe ich noch nicht die Werte, auf die ich Wert lege, verankert. Und jetzt sage ich etwas außerordentlich Wichtiges. Die Bibel spricht weder von Gefühl noch Ratio, sondern die Personenmitte beim Menschen ist das Herz.
ist das Herz. Und das Herz umfasst mehr. Es umfasst sowohl Gefühl wie auch Verstand, wie auch Wille, wie auch Empfindung, wie auch Affekte, wie auch Intuition. Wir haben leider keinen Begriff mehr. Früher gab es den Begriff Gemüt. Ich weiß nicht, ob Sie ihn noch kennen. Der hat sich irgendwie ausgebürgert. Die moderne Anthropologie kennt diesen Begriff nicht mehr. Wir haben stattdessen den Begriff pauschal Gefühl. Und Gefühl ist viel von dem, was wir unter Gemüt früher verstanden haben, mit einbezogen. Also ich würde jetzt es so sagen, wir brauchen eine wichtige Gemütserziehung oder von mir aus Herzenserziehung. Warum? Weil alle Werthaltungen im Leben des Menschen ihre Verankerung im Herzen oder im Gemüt haben und nicht im Intellekt oder in der Ratio. Ich kann sie mit dem Intellekt, mit der Ratio erklären, erfassen, begreifen, vertiefen. Alles ist ganz wichtig. Darüber nachdenken. Aber verankert wird es nicht im Intellekt. Werte, die im Intellekt verankert sind, die werden führen zur Spaltung des Lebens. Das heißt, ich lebe anders, als was ich rede. Denn von Intellekt würde ich immer sagen, das ist wichtig, so und so und so und so, und werde doch anders leben. Und das funktioniert eben beim Kind nicht. Und von daher möchte ich diese kleine Skizze nochmal zeigen, um das zu verdeutlichen. Mit den Werten, Jesus sagt ausdrücklich, Sie kennen wahrscheinlich viele von Ihnen die Stelle in Markus 7, 21 folgende, aus dem Herzen kommen. Böse Gedanken, Neid, Streit, Eifersucht, Zwiespalt, Scheidung und so weiter und so weiter. Ehebruch. Ne? Aus dem Herzen. Auch das Böse hat seine Verankerung im Herzen. Und auch nicht im Intellekt. Es wird dann über den Intellekt, über den Verstand, wird das Böse dann verwirklicht. Der Verbrecher denkt sich dann mit seinem Verstand, weil er böse im Herzen ist, wie er den Einbruch ausführen kann. Und versucht ihn dadurch zu perfektionieren. Aber der Sitz ist nicht in seinem Verstand, sondern in seinem Herzen. Und genauso ist es eben auch mit dem anderen Werten. Galater 5, Vers 22, die Frucht des Geistes, aber es ist Liebe, Friede, Freude, ja, diese Dinge, ja, auch die bekommen ihren Sitz im Herzen. Ja, das heißt also, wir müssen es so sagen, alle Werthaltungen haben ihre Wurzeln im Herzen oder im Gemüt und da spielt der emotionale Bereich eine ganz wichtige Rolle. Und von daher ist es wichtig, dass wir diesen Bereich nicht ausklammern. Mir ist kürzlich anhand des Gleichnisses vom vierfachen Ackerfeld das zum ersten Mal in anderer Weise deutlich geworden. Sie kennen ja das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld, dass Jesus ausgeht und Samen aus, also der Bauer geht aus und wirft Samen aus. Und beim Auswerfen, damals in Israel, hat man natürlich noch nicht so schöne Äcker gehabt wie hier, ist also die Landwirtschaft von Israel angesprochen. Und einiges fällt auf den Weg, anderes fällt auf Dornen und wieder auf steinigen Boden. All diese, in diesem Bereich kann die Saat keine Wurzeln schlagen, jedenfalls langfristig nicht auf dem Weg, wird gleich weggefressen von den Vögeln, mit den Dornen wird erstickt. Und bei steinigem Boden fängt es an, Wurzeln zu schlagen, aber nach kurzer Zeit geht das Ländler auch ein. So, und dann sagt er, einen vierten Boden, das aber auf den guten Land sind, jetzt sagt er, was das was das ist. Und das hat bei mir gezündet. Die das Wort hören und behalten, und jetzt kommt es, in einem feinen, guten Herzen. Man kann diese Stelle vielleicht noch etwas deutlicher übersetzen. Das aber in der guten Erde sind die, die in einem schönen, wörtlich, griechisch, vom Griechischen her, schönen, man kann es auch mit gut übersetzen, schönen, aber das zweite Wort ist das eigentliche Wort gut, schönen und guten Herzen. Das Wort gehört haben, behalten und jetzt heißt und in Ausdauer Frucht bringen. Da habe ich mich gefragt, hier wird das Begriff Herz gebracht, also haben wir die Person Mitte, und das Herz wird jetzt definiert, wie das Herz bereitet sein soll, damit darin Frucht werden kann, mit dem Wort schön und gut. Nun weiß ich, dass in der griechischen, das griechische Erziehungsideal war immer das Schöne und Gute. Also die beiden Begriffe waren in der damaligen Zeit durchaus auch Erziehungsbegriffe. Also war nicht so weit, ist nicht so weit hergeholt. Das heißt also, eine Herzenshaltung, die befähigt ist, dass das, was für den Menschen an positiven Eigenschaften sich entwickeln kann, an Werten, dass dieses Herz zubereitet wird dazu. Und das, glaube ich, ist eine ganz typische pädagogische Aufgabe, ein schönes und gutes Herz, ja, schön und gut jetzt im pädagogischen Sinne gemeint, zuzubereiten. Als klassisches Beispiel dafür, für solch ein Herz, ist mir Maria, die Mutter Jesu. Da heißt es, Sie kennen diese Stelle, als Jesus ihr als Zwölfjähriger sagte, da heißt es von ihr, sie hat all das in ihrem Herzen behalten. Und dann hat Frucht getragen. Hier haben wir das, dieses Herz. Oder als die Hirten zu ihr kamen und all das, was sie da von Engeln gehört haben, dann heißt es von ihr, sie fügte die Worte der Hirten in ihren Herzen zusammen. Das heißt, mit dem Verstand hat sie das nicht begriffen. Sondern sie hat es einfach aufgenommen. Und das Wesen der Frucht ist ja, dass Frucht eben, und das sagt ja auch das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld, dass Frucht erst wachsen muss. Und das ist ja etwas ganz Typisches für Erziehung, dass Erziehung nicht sofort ein Ergebnis bringt, sondern dass ich erst in 2, 3, 4, 5, manchmal noch späteren Jahren und am Ende erst, wenn die Kinder erwachsen sind, dass ich dann sehen kann, wie die Frucht der Erziehung aussieht. Das ist auch das Problem der Erziehung. Ich kann nicht sofort korrigieren. Ja? Aber das ist auch die Herausforderung, dass wir hier stärker lernen, den Boden zu bereiten. Und jetzt bleibe ich mal bei diesem Begriff, eine Gemütspflege in die Erziehung stärker aufzunehmen. Dieser Begriff stammt übrigens von August Hermann Franke, dessen Namen ja Ihre Schule ist, können Sie geradezu als Motto nehmen. Unsere Schule hat als Motto Gemütspflege. Gemütspflege heißt, dass ich alles in gleicher Weise, jetzt sage ich mal das bewusst formuliert, das wird so, in gleicher Weise gewichtet. Lachen und Weinen gehört dazu. Man kann nicht nur ein Leben haben mit Lachen, das Weinen gehört genauso dazu. Sich freuen und trauern. Also wenn ich denke, was haben sie unsere Kinder über die Wellen, sich hier gefreut, über das Häschen gefreut, aber alle sind gestorben. Da mussten wir eine Familienbeerdigung machen. Wir hatten hinten im Garten einen kleinen Friedhof. Da haben wir eine richtige Trauerfeier für die Tiere gemacht. Auch das Trauern gehört dazu. Und wir haben sie um das Häschen geweint, dass sie das so lange mit uns gelebt hat. Selbstverständlich gehört das Trauern, das ist jetzt eine Kleinigkeit, es gibt natürlich auch andere Sachen, wo man trauern kann, aber ich will nur sagen, das gehört dazu. Spielen, ja, und Arbeiten. Das Arbeiten war nicht immer die reinste Freude, das haben sie nicht alle so gerne gemacht, aber wir arbeiten schon so gerne. Ne? Ja. Sprechen und Schweigen, musizieren und singen, wandern und träumen, diskutieren, aufeinander hören, miteinander streiten und schimpfen. Auch das gehört dazu, selbstverständlich streiten und schimpfen, wir auch. Ne? Ärgern und trotzen, beleidigt sein und wieder sich versöhnen, miteinander feiern und was alles dazu gehört. Das ist Herzenserziehung, das ist Gemütspflege, dass alles seinen Platz hat und in das richtige Maß kommt, in die richtige Ausgewogenheit kommt. Ja, oder um es mit dem großen Pädagogen Comenius zu sagen, Kopf, Hand und Herz. Es ist so wichtig, dass alles seinen Platz hat in der richtigen Zuordnung. Ich sage nochmal, in der richtigen Zuordnung. Das fällt uns Eltern nicht leicht. Also jetzt vor 2 Tagen ist folgendes Gespräch gewesen mit unserer Jüngsten. Sie hat also einen Job in einem Supermarkt angenommen und hat da mit einer Vorgesetzten ziemliche Schwierigkeiten. Irgendwie klappt das da nicht und da kriegt sie dann ziemlichen Druck. Und da kam sie und hat das nun voll rausgelassen. Ne? Und dann, wie es natürlich ist, hört sie das an und sagt mal, du, hör mal, vielleicht braucht diese Frau ja auch Liebe, gib mir doch mal ein gutes Wort. Ne? Ja? Ach, sagt sie, das musst du mir doch nicht sagen, das weiß ich doch selber, sagt sie. Ne? Aber ich muss doch meinen Frust irgendwo loswerden und dafür seid ihr doch da. Sie ist ja 18, ganz klar. Und sie hat genau was sehr Wichtiges gesagt. Was sehr wichtig ist, wir müssen alle unseren Frust loswerden. Und wir werden auch irgendwo los. Und wenn sie nicht loswerden, dann fressen sie sich hier rein und das ist noch schlimmer. Ja? Aber die Frage ist, wo werde ich ihn los? Wo werde ich ihn los? Ja? Ich werde manchmal im Gebet beim lieben Gott los. Ja? Wo werde ich ihn los? Ja, und das ist für Kinder, dann sage ich nochmal, weil wir manchmal gerne eine wunderbar harmonische Idealfamilie hätten. Ja. Nein, das gehört auch mit dazu. Damit bin ich beim der dritten Leitlinie. Kinder brauchen ein geordnetes Leben. Ich habe hier und da schon einiges anklingen lassen. Also ich steigere mich jetzt. Kinder brauchen ein geordnetes Leben. Das heißt, sie brauchen Gewohnheiten, sie brauchen Traditionen. Ich weiß, das Wort Tradition ist ein ganz schwieriges Wort. Bei den einen löst Albträume aus, bei den anderen vielleicht jauchzen. Dann müsste man das erklären, warum es bei einem so und einem anders ist. Aber die meisten verstehen, was damit gemeint ist. Vielleicht sind Gewohnheiten das bessere Wort. Oder ich habe darum ja auch in der Überschrift so formuliert, ein geordnetes Leben. Ich denke, dass uns die Grundordnung von Gott vorgegeben ist, nämlich in seiner Schöpfung. Die Schöpfung kennt ja einen Rhythmus. Sie kennt Tag und Nacht, sie kennt Sommer und Winter, sie kennt Sonne und Regen, sie kennt Sturm und Stille, um mal so die Grundelemente zu nennen. Da ist ein Rhythmus drin, da ist eine Ordnung drin. Nun das moderne Leben, wir können diese Ordnung beliebig durchbrechen. Tag und Nacht brauchen wir uns überhaupt nicht anhalten. Wir machen Lichter an und dann Scheinwerfer an und dann vor 80 Jahren, da ging das gar nicht. Ne? Wenn eine Nacht wurde, dann ging man ins Bett und wenn die Sonne aufging, ist man aufgestanden. Was anderes gab es gar nicht. Wir können das alles anders machen. Nur eines müssen wir wissen, wir können nicht das Leben völlig aus der Ordnung bringen. Die Ordnung sind sozusagen die Rahmenbedingungen für Entfaltung und für Freiheit. Rahmenbedingungen. Ordnung setzt natürlich auch Grenzen, dazu sage ich am Schluss noch was. Was wir heute brauchen in einer offenen Gesellschaft, ist, dass wir wieder unser Leben versuchen zu ordnen. Das heißt also, wir brauchen einen geordneten Tageslauf. Feste Zeiten zum Aufstehen, feste Zeiten zum Zubettgehen, feste Mahlzeiten, feste Zeiten, wo Aufgaben gelöst werden, wo Freizeit ist und Freizeit gestaltet wird, wo Feste gefeiert werden. Diese Ordnung, dieser Tageslauf gibt dem Kind Regelsicherheit. und damit Verlässlichkeit. Verlässlichkeit beruht aber auf Vertrauen. Ja, ich vertraue. Vertrauen wieder wird gewonnen über die Liebe oder emotionale Wärme, das heißt über die Geborgenheit. Hier merken Sie wieder, welchen Kreislauf hier zu finden ist. Und ich kann nicht beliebig die Dinge rausbrechen. Ja, wer also keinen geordneten Tageslauf hat, wird die andere Seite des Vertrauens und der Verlässlichkeit eben untergraben und wird vieles, was er an emotionale Wärme gibt, würde auf der anderen Seite wieder aufheben. Ja? Und was wir auf der einen Seite gut machen, verlieren wir wieder auf der anderen Seite. Ein Kind muss einfach grundsätzlich das Empfinden haben, ich kann mich darauf verlassen. Tageslauf und Ordnung heißt natürlich nicht Sklave der Ordnung sein. Und jedes Kind kann ohne Probleme unterscheiden, was normal ist und was aus der Reihe ist. Es wird immer Tage geben, oder dann in Ferien oder weiß ich was, so vieles völlig aus der Reihe abläuft. Ja, und das kann man nicht nur, manchmal kann, muss man auch bewusst Dinge durchbrechen. Kinder können sogar dann im Alter von 6 bis 8 Jahren sind sie geradezu fanatisch, Regeln sehr konsequent und genau einzuhalten. Da muss man sogar bewusst als Eltern durchbrechen. Ja, da muss man, um deutlich zu machen, es geht hier nicht die Ordnung oder der Ablauf um der Ordnung willen, ja, sondern es geht um Lebenszusammenhänge. Ja. Es geht um Leben entfalten, um Wachstum. Und das kann ein Kind sehr schnell begreifen. Sehr schnell begreifen. Das begreift viel schneller intuitiv, als wir das erklären. Wir brauchen es meistens gar nicht erklären. Also diesen Tagesablauf halte ich für sehr wichtig und es ist erstaunlich, das sind ja eigentlich simple Dinge, aber die muss man heute sagen. Ich halte ja auch viele Vorträge in Kindergärten und wenn ich dann das da nenne, kommt meistens doch ein Staunen oder sagen, damit haben wir meistens Probleme. Einmal, weil es natürlich so ist, dass uns vieles vorgegeben ist, wir haben ja gar nicht so viele Spielräume, den Tag zu gestalten. Es gibt ja gar nicht so viele. Ja. Das heißt, einzig ist, wir können nur pünktlich aufstehen und wir können pünktlich zu Bett gehen und dann die Arbeit, die dazwischen ist, wenn die Frau nicht arbeiten geht, hat sie noch einige Spielräume im Laufe des Tages, aber der Abend ist ja auch nicht mehr so lange, bis die Kinder zu Bett gehen. Ja. Und diese Strukturierung, als ich jetzt hier heute Morgen im Auto vormittag runterkam, da habe ich Radio gehört und da war ein Bericht über die Henkelwerke, die jetzt anfangen, Kurse zu geben für Leute, die in die Pension gehen. Und zwar, wie sie den Tag strukturieren können. Die meisten Leute, die dann mit 65 eben pensioniert werden, wissen, sie haben ihren Tagesrhythmus vorgegeben von der Arbeit her und mehr brauchten sie nicht. Und dann lebt man so dahin und jetzt kommen sie damit nicht mehr zurecht. Ja, und sie kommen dann als Ehepaar nicht mehr zurecht. Und sie gehen sich gegenseitig auf den Wecker. Ja, und jetzt geben sie Kurse, wie man den Tag vernünftig strukturieren kann. Muss ich das mal überlegen. Und sie sagen, das wäre sehr erfolgreich. Sie haben ein paar Interviews gebracht mit diesen Ehepaaren und sagten, sie wären also sehr froh, dass sie diesen bekommen. Ja, ich würde sagen, wenn wir unsere Familie strukturieren, werden wir in dieses Problem erst gar nicht reinkommen. Ja. Wenn ich eben nur gelebt werde und alles andere lasse ich laufen, dann ist das sehr bedenklich. Wir sollten auch ganz bewusst Traditionen in der Familie entwickeln. Also ich nenne mal zwei oder drei Bereiche, ich muss mich jetzt ein bisschen kürzen hier. Also einmal das Wochenende. Der Tag hat ja nicht sehr viel, läuft ja auch nicht sehr viel. Also ist nicht sehr viel, was man da machen kann, aber am Wochenende sollte man sehr genau überlegen, wie sieht das Wochenende in der Familie aus. Untersuchungen haben eindeutig ergeben, dass das Wochenende oft der Horror in der Familie ist, einerseits, und zum anderen, dass das Wochenende in vielen Familien, dass man da Eltern angeben, sie möchten sich da in besonderer Weise den Kindern widmen, ja, das ist auch ihr Wille, aber nur 12% schaffen es überhaupt, sich den Kindern zu widmen, weil das klappt mir, wenn ich den
das Wochenende nicht fluktuiere, dann geht es nicht. Ja? Also ich muss bestimmte Traditionen haben, die dann ablaufen, bestimmte Gewohnheiten haben, die einfach da sind. Also bei uns war es jetzt, seit wir in Adelshofen sind, das ist natürlich in jeder Familie, hängt ja auch mit dem Beruf zusammen, aber bei mir war es so, wenn ich dann nicht am Wochenende unterwegs war, war Samstag ist war Arbeitstag, aber Samstagmittag. Arbeitstag hieß, es wurde die Zimmer aufgeräumt, es wurde gestaubt, gesaugt, es wurde im Garten gearbeitet und was ich weiß, also alle, die Kinder, Eltern, alle waren wir dran, am Samstag nach dem Essen ging es los, bis eben 5 oder 6 und dann ging es der Reihe nach in die Badewanne. Und dann gab es ein Festessen, ja, ein tolles Essen. Das war bei uns, war es die selbstgemachte Pizza meiner Frau, das wollten dann gar nichts mehr anderes haben. Ja. Und anschließend war man dann gemütlich zusammen. Ja. Die Kinder eben noch kleiner waren, haben dann Spiele gemacht oder haben auch gemeinsam eine Fernsehsendung angeguckt. Das ist bis heute noch, wenn die Großen nach Hause kommen, wenn sie Samstag mal kommen, dann möchten sie gerne, dass das auch noch so gemacht wird. Ja. Und es ist ganz klar, am Sonntag war es ganz selbstverständlich, am Sonntag gingen wir in den Gottesdienst. Da gab es gar keine zwei Meinungen. Wenn ich heute sehe, wie viele Leute Probleme mit Kindern haben, dass sie in den Gottesdienst gehen, wenn sie natürlich mit 10 Jahren anfangen, sagen sie, dass sie auch mit dem Gottesdienst gehen, ne, dann, ich habe jetzt vor 2 Tagen habe ich mit dem Vater gesprochen, der sagt, wir schaffen es nie, in den Gottesdienst zu gehen oder ganz selten und die Kinder, die wollen gar nicht. Ich habe gesagt, ganz klar, wenn du nicht regelmäßig in den Gottesdienst gehst, glaubst die Kinder, die machen dir alles nach, die gehen dir auch nicht. Wenn du irgendwann mal sagst, in den Gottesdienst gehen, dann sagen, was soll ich in diesem stinklangweiligen Laden? Ne? Das war ganz selbstverständlich. Und Nachmittag, wenn ich irgendwas anderes sage, normal, haben wir was unternommen. Da haben wir selber Ideen gehabt oder haben die Kinder zusammengesetzt und haben gesagt, was machen wir gemeinsam, was toll ist. Ja, dass wir miteinander Spaß und Freude haben. Ja, also nur mal ein Hinweis, das Wochenende für viele ein Problem. Oder der Kindergeburtstag. Ja, das sollte immer ein Anlass sein, den Kindergeburtstag ein besonderes Fest zu machen, eine besondere Gestaltung zu geben, ja, eine besondere Tradition zu entwickeln. Ich kann das jetzt hier nicht näher ausführen. Aber das ist so eine Möglichkeit. Wir haben nicht so sehr viele Möglichkeiten. Ja, also interessant ist, bei unserer Sarah, die hat jetzt, als sie 15 war, irgendwann hört das ja dann auch mit der Familie jetzt so im engeren Sinne auf, dann hat sie sich überlegt, wie sie nebenher Geld verdienen kann und dann hat sie einen Aushang gemacht. Wir bieten Kindergeburtstagsfeiern an. Ja, und sie konnte sich nicht erlauben, wie viele Eltern angerufen haben und gesagt haben, und sie hat von 3:30 bis 6 Uhr hat sie einen Top-Geburtstagsfeier mit ihrer Freundin gestaltet, mit allem Pipapo, mit Singen, Geschichte erzählen und alles, was war. Woher soll sie das denn können? Keiner hat sie auf die Idee gebracht, das hat sie einfach das gemacht, was sie eben 15 Jahre lang in irgendeiner Form zu Hause erlebt hat. Und unsere andere Große, die ist Erzieherin, hat im Kinderheim gearbeitet, jetzt hat sie nochmal ein Studium begonnen, als Heilpädagogin, aber hat im Kinderheim gearbeitet und hat mit den Heimkindern das gemacht, was sie zu Hause erlebt hat. Dass ganz klar jedes Kind persönlich ins Bett gebracht wird, dass mit jedem Kind gebetet wird, dass sie mit jedem Kind ein Lied singt. Und in diesen Heimkindergruppen sind ja dann von 6 bis 17-Jährige drin, ja, und da kann sie ja nicht mehr alle zusammennehmen. Und da hat sie mit den Kleinen um 6 Uhr begonnen und abends um 11 Uhr saß sie bei 17-Jährigen am Bett und hat mit denen gesprochen und gebetet und gemacht. Und die anderen Erzieherinnen sagten, also ich weiß gar nicht, wie kommst du auf die Idee, sowas zu machen? Du sagst, ich bin gar nicht auf die gekommen, das war bei uns zu Hause so, ich mach's auch so. Ja. Also ich will nur deutlich machen, was Tradition für eine Wirkung haben und wie entscheidend das ist, die unser Leben prägen. Oder bei uns ist in besonderer Weise, jede Familie kann das ja auch suchen, aber in besonderer Weise die Advents- und Weihnachtszeit. Die hat eine bestimmte Tradition. In der Adventszeit gab es jeder Advent eine Adventsfeier in der Familie. Und das war wirklich das Tolle. Nicht so, dass es auch Krach gab, aber ich darf es nochmal sagen, sondern dass wir das haben. Ich habe so ein paar habe ich noch gehabt, habe ich da mitgebracht, falls sich jemand interessiert. Wir haben das mal festgehalten. Advent und Weihnachten in der Familie. Das ist etwas ganz Großartiges, weil diese Zeit eine besondere Zeit ist, wo der Mensch in einer besonderen Weise auch zur Sammlung und zur Besinnung fähig ist. Ich denke, das ist auch von Gott so gemacht, dass wir da etwas gestalterisch hineinwirken. Also das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Ich habe ja schon zwei, dreimal angedeutet, dass es nicht ohne Konflikte geht, und dann will ich jetzt noch einmal einige Sätze zu Konflikten sagen. Also ein Familienleben, wie alles Leben, läuft nicht konfliktlos ab. Keiner macht gerne Konflikte, ich auch nicht. Und wir träumen alle davon, ein konfliktfreies Leben zu haben. Aber es ist nicht so. Die Frage ist nur, wie gehen wir mit Konflikten um? Das ist die große Frage, und hier sehe ich das Problem. Man kann Konflikte unter den Teppich kehren, oder man kann einfach sagen, Christen haben keine Konflikte. Auch das, diese Meinung stoße ich immer wieder. Aber ich denke, dass wir eher lernen sollten, mit Konflikten umzugehen, dass wir eher fragen sollten, wo die Ursache ist und wie eine Kommunikation abläuft. Konflikte können sehr unterschiedlich entstehen, sehr, sehr unterschiedlich entstehen. Und sie entstehen auch immer oder oft dann, wenn wir sie nicht erwarten. Also wenn man jetzt schon so wunderschön adventlich gerichtet hat und Kerzen brennen und eine wunderbare Stimmung hat, und plötzlich geht der Krach zwischen den Kindern los, weil sie streiten, wer die Kerze anzünden darf, oder weiß ich was, dann ist das natürlich keine schöne Sache. Aber hier gehört das Gespräch. Das Gespräch nimmt eine ganz wichtige Rolle ein. Ich zeige Ihnen hier nochmal so in aller Kürze einen Gesprächsverlauf. Ein normales Gespräch ist jetzt in der Kommunikationsforschung, spricht man von Sender und Empfänger. Man hört und versteht, es läuft gut. Aber hier geht es jetzt um zwei Dinge als Hilfe. Wenn etwas nicht geklappt hat, dann liegt eine Störung vor. Das heißt also, wir müssen schlicht und einfach fragen, was hat denn jetzt gestört? Also gut, gestört hat, dass die zwei sich gezankt haben, wer die Kerzen anzünden darf. Also muss man sagen, okay, warum habt ihr euch gestritten? Ja, die wollte die Kerzen anzünden. Nun war aber vorher ausgemacht, dass man wegen das eine Kind heute anzünde und das andere hat ja schon gestern oder kommt es morgen dran anzuzünden und wollte den vorgreifen. Und jetzt wird gesagt, guck mal, du hast etwas gemacht, was du heute nicht machen dürftest, dadurch kam es zum Krach. Also man muss die Störung ansprechen, man muss darüber reden und muss versuchen, sie zu lösen. In diesem Fall lässt sich relativ leicht lösen, weil die Regel klar war. Es gibt natürlich auch Situationen, wo es sich nicht leicht lösen lässt. Eine andere Frage der Störung ist, dass viele Gespräche und Mitteilungen kodiert, das heißt also verschlüsselt weitergegeben werden. Das kennen wir alle, das geschieht bei uns Erwachsenen, das geschieht auch bei den Kindern so. Also da kommt es, da kommt, weiß ich, aus dem Kindergarten oder von der Schule mit einer zerrissenen Hose und schreit, die Blöde oder der Blöde hat das, hat mich geschubst und die Hose ist kaputt gegangen. In Grunde genommen ist und heult, ne, also weiß ich was, aber im Grunde genommen will etwas ganz anderes sagen, als es jetzt nur äußerlich sagt, weiß ich was, hilf mir oder steh mir bei, ne. Und da muss man dazwischen hören, da muss man den Dingen auf den Grund gehen, muss man versuchen, Dinge zu entschlüsseln. Man darf also nicht nur von der äußeren Erscheinung hergehen. Und viele Kommunikation misslingt darum, auch zwischen Eltern und Kindern, aber auch zwischen Erwachsenen,
weil man das äußere Ergebnis, gerade so wie es ist, für bare Münze nimmt und darauf eingeht, statt manchmal zu hören, was will der Betreffende eigentlich damit sagen. Und dann ist es eben außerordentlich wichtig, dass wenn es zum Streit gekommen ist, wenn es Krach gegeben hat, das ist, ich sage nochmal, etwas durchaus, was normal ist, was gar nicht so schlimm ist. Meine Großmutter hat immer gesagt, nach einem Gewitter, wenn es regnet, weg ist gut. Aber das hat dann noch einen anderen Grund, und das ist der Vorteil von Christen: wir können uns versöhnen. Und Versöhnung in der Familie ist sehr wichtig, dass man aufeinander zugeht, dass man wieder sagt, du entschuldige, ich war zu frech, ich war zu laut oder was denn auch sonst gewesen ist, und das beim Namen nennt, damit man wieder aufeinander zugehen kann und wirklich das, was gewesen ist, vergisst und beiseite lässt. Ich komme damit zum letzten Punkt, ich muss Schluss machen. Der letzte Gedanke: Kinder brauchen Grenzen. Kinder brauchen Grenzen. Das ist mir wichtig und soll diese kleine Skizze verdeutlichen. Kinder brauchen Grenzen, weil Kinder auch Grenzen suchen. Jedes Kind geht immer an die äußerste Grenze. Das ist ganz normal, das gehört zum Wesen des Kindes. Ich würde auch fast sagen, das ist auch das Recht des Kindes. Und darum ist das Grenzensetzen in der Familie sehr wichtig. Das heißt also, nicht viele Regeln sind in der Familie wichtig, dann kommt ja bald keiner mehr durch, sondern so wenig Regeln wie möglich, aber diese so klar wie irgend geht. Das heißt also, diese Regel muss wirklich eindeutig sein. Es muss vollkommen eindeutig sein, dass das Kind, wenn es aus dem Kindergarten kommt, nach Hause kommt. Und dass es nicht zur Freundin, nicht zum Freund, nicht auf die Wiese oder sonst irgendwo unterwegs geht, sondern nach Hause kommt. Die Regel muss eindeutig sein. Nur wenn die Regeln eindeutig sind, das bezieht sich auf alle Regeln. Und dann darf es nicht sehr viele geben, aber die müssen eindeutig, sonst kann man sie nicht alle mehr behalten. Ja. Und dann, wenn eine Regel, die eindeutig ist, nicht eingehalten wird, dann gibt es Konsequenzen und Maßnahmen. Hier setzt jetzt die berühmte Strafe ein, was ja ein ganzes Thema für sich ist. Aber die Regeln müssen erst klar sein. Wie viel Fernsehen darf ich gucken? Wann darf ich Fernsehen gucken? Ja. Wann geht es zu Bett? Ja. Wann komme ich nach Hause? Wo muss ich mithelfen? Und so weiter und so fort. Diese Dinge müssen klar sein. Und ich stelle immer wieder fest, dass das in vielen Familien nicht klar ist. Dass das nicht ganz klar geregelt ist. Und dass darum dann auch die Strafe nicht zündet. Dass die Strafe dann auch nicht, oft versteht das Kind die Strafe gar nicht. Ja, oder weil die Strafe dann kommt, wenn die Regel zum 20. Mal übertreten worden ist und die Nerven der Mutter oder des Vaters jetzt durchgehen. Jetzt gibt es das Donnerwetter. Ja. Und das Kind wird immer an die äußerste Grenze gehen, bis eben das Donnerwetter sich immer mehr steigern wird. Ne? Anders geht es gar nicht. Es muss immer wieder gesteigert werden. Wenn nicht von vornherein schon klar ist, bis hier und nicht weiter, ne? Und nicht wie ein Kaugummi, mal so, mal anders. Es gibt eigentlich für das Kind nichts Schlimmeres, als dass es nicht weiß, woran es ist. Ja. Darum ist es wichtig, dass die Regeln klar sind und dass die Strafe an diesen Regeln sich vollzieht. Ja. Also ich halte nichts von Strafe um der Strafe willen. Ja. Eine Strafe ist dazu da, dass das Kind eine Regel einhält oder dass ihm geholfen wird, dass das Erziehungsziel erreicht wird. Und nicht, damit nur gestraft wird. Ja. Ich erinnere mich an ein Gespräch, es kamen beide Eltern und die sagten, unser Kind belügt uns. Was sollen wir machen?
Also wir haben es schon bestraft, aber es hilft nicht. Und wir haben es schon hart bestraft und es hilft nicht. Jetzt sind wir an der Stelle, wo wir es ganz hart bestrafen und hilft nicht. Ich sage, warum strafen Sie denn überhaupt? Aber ich muss das doch bestrafen, wenn es lügt. Ja, wenn es nicht hilft, sage ich, was ist denn jetzt? Was haben Sie bis jetzt, was haben Sie erreicht? Ja, nichts. Im Gegenteil, und die Strafenmunter war ja, ich muss doch strafen, sagen Sie. Das heißt, Sie wollen doch, dass Sie nicht lügt, oder? Ja, klar. Ja, und wie ist jetzt der Zusammenhang? Wissen Sie nicht. Ja. Das heißt, ich muss jetzt unterscheiden lernen. Ich muss jetzt fragen, aha, was ist denn jetzt die Ursache des Lügens? Ja, bei dem Kind war es inzwischen schon sehr weit vorgerückt. Ne? Ich muss fragen, lügt es, weil es Angst hat vor Liebesentzug? Weil es erfahren hat, wenn das und das, nehmen wir nicht da, ja, wenn das was passiert, dann entziehen die Eltern mir die Liebe. Also lüge ich sie an. Ja, irgendwann kommen natürlich die Eltern auf die Schliche, aber jetzt ist der Kreis erstmal begonnen. Ja, und diesen Kreis durchbrechen sie nicht so schnell. Also müssen die Eltern Familiensystem woanders ansetzen als mit der Strafe. Ja. Oder ein Kind tut das, weil es aus inneren Erleben nicht zurechtkommt, weil es unsicher ist. Ja. Ich habe kürzlich erlebt, wie ein Kind eine Freundin angelogen hat, wo ich dann herausgegeben habe, das liegt im System der Familie, ganz eindeutig. Sie können nicht offen die Wahrheit sagen. Sie schmeicheln erst davon. Das Kind, das ist so drin, nicht, dass es auch erstmal die Unwahrheit sagt, ja, und es nicht fertig kriegt, gleich zu sagen, so und so ist das. Ja. Also hier muss man ganz genau aufpassen, was eigentlich abläuft. Und das ist die eigentliche Arbeit. Ja, und darum, wenn Sie nachher die Bögen am Schluss mitnehmen, dass Sie genau sich diese Arbeit machen, dass Sie Erziehungsverhalten in Beziehung zu den Erziehungszielen, die Sie haben, setzen. Denn wir wollen ja, dass wir unsere Erziehungsziele erreichen und nicht nur, dass die Kinder bestraft werden. Ich habe vor ein paar Tagen war ein Gespräch, habe ich zufällig mitgekriegt mit dem Schlagerkomponisten Bohlen. Ich kenne ihn gar nicht weiter, aber jedenfalls ist wohl einer der bekanntesten oder der größten Komponisten. Und das war sehr interessant, was der sagte. Also die Reporterin fragte ihn da und sagte, also ist ja bekannt, dass Sie als Jugendlicher oder als Kind ja viel angestellt haben. Ja, sagt er, also ich durfte bei meinen Eltern alles. Ich habe so mit 14 schon Nächte durchgemacht, habe ich schon gesoffen und habe schon Drogen genommen und weiß ich was alles. Ja, und jetzt kam, und das ist, was mir hängen geblieben ist, was ich als bezeichnend empfand. Dann sagt er, wissen Sie, meine Eltern haben mir keine Grenzen gesetzt und da musste ich mir selber Grenzen setzen. Ich dachte, Wahnsinn. Ja, ich habe mir dann, ich habe es nicht behalten in der Eile, irgendwann mit 14, 15 oder wie alt war, hat er gesagt, so, jetzt sollst du nicht mehr, es ist kein Drogen mehr, jetzt weißt du, dass ich ins Bett. Wenn du was werden willst, dann musst du dir selber Grenzen setzen. Ja, und meine spontane Reaktion auch mit meiner Frau sagten wir, wie viele Kinder können das? Die meisten versacken eben. Er ist eine große Ausnahme und ist jetzt ein guter, reicher Mann, der alles hat, weil er eben ein berühmter Schlagerkomponist geworden ist. Aber wie viele können das? Das ist unsere Aufgabe, den Kindern Grenzen zu setzen. Dass diese Grenzen, da habe ich ja eben auf letzte Stelle gebracht, Grenzen setzen, dass eben Kinder brauchen Eltern, Kinder brauchen ein Zuhause, Kinder brauchen ein geordnetes Leben, habe ich bewusst vorausgesetzt, damit ja nicht denken, dass Heilige in den Grenzen setzen jetzt. Ne? Wenn die da sind, ja, dann ist das Grenzensetzen eine der ganz entscheidenden Funktionen mit auch ganz konsequenten Einhalten dieser Grenzen, die dem Kind dann Geborgenheit und Hilfe bieten und damit auch Sicherheit und Voraussetzungen fürs Leben. So, danke Ihnen. habe ich eine Viertelstunde überzogen, wir wollen 5 Uhr Schluss haben, weil wir jetzt nämlich noch eine Zeit und Gespräch machen wollen. Ich würde doch so vorschlagen, ich lasse jetzt so einen Arbeitsplatz durchzugehen, dass wir so einfach hier spontan so kleine Gruppen bilden. Dass wir kleine Gruppen bilden, zu dritt oder zu viert, und dass Sie jetzt diese 4 Leitlinien habe ich da noch einmal festgehalten, und zu jeder Leitlinie habe ich 2 oder 3 Fragen geschrieben. Und wenn Sie jetzt diese 4 Leitlinien, und jede Gruppe soll Sie entscheiden, welche Leitlinie Sie einsteigt. Sie können bei der 4. einsteigen oder bei der 1. und dann können Sie so lange darüber reden, wie Sie es für hilfreich erhalten, und können dann zur 2. Leitlinie übergehen. Also haben Sie einfach Mut, über die Dinge zu sprechen. Sie können natürlich auch ganz andere Dinge jetzt im Gespräch, wir machen nachher noch Plenum, können Sie im Gespräch dann bringen und sagen, das wird nicht gesagt, das habe ich nicht verstanden, warum haben Sie das so gesagt und was ich was. Also dass dann alles möglich ist. Wir würden jetzt bis 5:45 eine Gesprächsrunde machen, oder bis 20 vor, so 20 Minuten, und dass wir dann noch im Plenum offen die Dinge ansprechen, die Sie dann noch interessieren oder die in der Gruppe als Frage offen geblieben sind oder als Ergänzung und Beitrag, was ich nicht gesagt habe, was auch wichtig ist und was ich versäumt habe zu sagen, damit das auch noch gesagt wird. Würde ich sagen, also wenn Sie kleine Gruppen bilden, wenn Sie natürlich eine größere Gruppe bilden wollen, dann sollten Sie woanders hingehen. Wenn Sie aber so zu viert eine Gruppe machen, dann spielt das im Raum keine Rolle. Wenn Sie natürlich sagen, wir wollen uns zu 10 zusammensetzen, dann ist es besser, man geht in einen. Also ich würde jetzt noch gerne einfach, dass wir uns noch die Viertelstunde nehmen fürs Plenum. Und Sie sind völlig frei, Dinge zu fragen, anzusprechen, zu ergänzen, zu hinterfragen, egal was es ist, auch wenn es nicht zum Thema passt, wenn Sie irgendetwas beschäftigt, was Sie sagen, das hätte ich doch gerne noch gefragt oder gesagt, dass wir jetzt noch diese Zeit nutzen. Es muss in der Regel jemand als Erster beginnen, damit die anderen Mut bekommen zu folgen. Bitte sehr. Bitte? Also die Eifersuchtsfrage unter Geschwistern, die nur ein Jahr auseinander sind. Junge und Mädchen, und wie sie damit umgehen, ist natürlich keine leichte Frage. Nun muss man zuallererst so sagen, dass umso näher die Geschwister zusammen sind, umso mehr sind sie auch eine Einheit, umso schwieriger ist es, Unterschiede zu machen. Also zunächst ist ein Eifersucht ein Stück normal und dürfen Sie als Mutter nicht so tragisch nehmen. Das empfinden die Geschwister untereinander gar nicht so tragisch, wie Sie es empfinden. Also hier muss man dann höchstens eben genau beobachten, wie die Eifersüchterlei, welche Folgen sie hat, also ob es dann meinetwegen zu Streitereien führt, die nicht mehr gestattet werden können oder gar in Aggressionen reinkommen, wo man sich dann gegenseitig wehtut. Das sind dann die nicht zulässigen Dinge, ist ganz klar. Wenn aber Eifersüchteleien einfach sind, ein Streit um die Mutter, ist das ein Stück normal. Dazu kommt natürlich, wenn Sie sagen, sie sind alleinerziehend, noch stärker. Das heißt, die Kinder sind noch wesentlich stärker auf sie fixiert. Und das bringt sie in eine etwas schwierige Lage. hier zu überlegen, wie weit eventuell die Kinder noch andere Bezugspersonen, wenn es eben natürlich geht, eine männliche, haben könnten, wo dann eben etwa der Unterschied so ist, wenn sie Junge und Mädchen ist, der Junge geht dorthin, das Mädchen geht dahin, weil sie verschiedene Bezugspersonen haben, um damit nicht die Gleichheit immer überall, wo sie sind, immer völlig gleich läuft. Noch ein Gedanke wäre in der Richtung, dass sie jetzt, also sind sie nur ein Jahr auseinander genau, oder anderthalb Jahr. Ja, also sie, in der Tat kann man die Unterschiede auch nicht zu stark machen. Also hier müssen sie nicht zu stark gewichten, weil der Altersunterschied nicht zu groß ist. Aber dort, wo sie sie gewichten, müssen sie eindeutig sein. Das heißt also, sie müssen als Regel so gelten, dass wenn eben die Altersichterlei kommt, es auch klar in Regel verstoßen sagt, das haben wir so ausgemacht. Das heißt, sie müssen sich also überlegen, wo ist es dran, dass ich für das eine Kind da bin und wo ist es dran für das andere. Wann ist das notwendig und wann ist es nicht notwendig? Und dann, wenn Sie diese Punkte festgelegt haben, dass das dann auch für die Kinder eindeutig wird und dann können Sie es auch konsequent durchziehen. Wenn es nicht eindeutig ist, wird es schwierig. Also hier ist dann die Eindeutigkeit sehr ausschlaggebend. Ich weiß nicht, ob das schon so reicht, so in aller Kürze. Sonst können Sie sich auch nachfragen oder auch andere können gerne ergänzen. Alle sehr zufriedene Eltern, die keine. Bitte sehr. Ja, also ich habe etwas bisschen übersprungen, ein paar Grundregeln wollte ich eigentlich sagen, weil die Zeit zu knapp war. Zum anderen ist das Thema Strafe natürlich ein ganzes Thema für sich. Da müsste man mindestens eine Stunde für verwenden, um ihm einigermaßen gerecht zu werden. Aber vielleicht sage ich jetzt diese Stichworte, die ich sagen wollte und die ich übersprungen habe. Also Regel, nochmal Regel und Strafe muss im Zusammenhang stehen. Das heißt also, es muss sehr klar für das Kind sein, welche Regel es durchbrochen hat oder welche Regel es verstoßen hat, damit auch die Strafe eindeutig ist. Also bei dem kleinen Kind können Sie das ja erleben, sagen wir der Zweijährige, wenn er also am Tisch ein Glas steht und man sagt, nein, geh da nicht dran, ne, darf nicht nehmen, so runterschmeißen. Bauchschützen kann er ja runterschmeißen, hat vorher gespielt, nur ein Glas, nein. Ja, und beim Kleinkind verstärkt man solch ein Nein durch einen ganz kleinen Klaps auf die Hand, das heißt also, damit Sie mit den fünf Sinnen wahrnehmen, was es ist, also nicht Schlage, sondern einen kleinen Klaps auf die Hand als Deute. So, und jetzt geht hin, nimmt das Glas, man sagt nein, geht hin und es gibt sich selbst so einen kleinen Klaps drauf. Ja, und verstärkt das und macht damit eindeutig, aha, ich habe verstanden, um was es geht. Also Strafe und Regel. Die Regel muss bekannt sein und auch die Folgen der Regelverletzung. Und hier wird nochmal deutlich, ich habe es vorhin ja gesagt, es kann nicht eine Vielzahl von Regeln gehen, sondern sonst muss ich ja einen Katalog haben und das wird ja völlig unübersichtlich. Ne? Also die Regel muss bekannt sein, auch die Folge, wenn du vor dem Essen dir eine Schokolade genehmigt hast, dann gibt es kein Essen. So, wenn das klar ist, dann kann ich auch sagen, so jetzt hast du deine Schokolade gegessen und du hast gewusst, und jetzt musst du halt warten, bis es wieder was gibt. Ja. Meistens ist es dann, tut den Eltern oder der Mutter mehr weh als dem Kind, dass es kein Essen kriegt. aber ich muss sagen, ist klar. Ne? Das heißt also, ich muss mir überlegen, welche Strafe will ich überhaupt geben. Ich muss mir die Strafe vorher überlegen. Und das ist im Grunde genommen das Hauptproblem allen Strafen. Ne? Und damit bin ich nämlich bereits bei dritten Stichwort, die meisten Strafen erfolgen im Affekt. Nun, auch das kann man nicht ganz abstellen. Ich bin Realist, auch in Erziehungsfragen, und ich bin keiner, wenn ich dann so lese, keine Strafe darf im Affekt folgen, dann stimme ich dir natürlich theoretisch zu und würde es auch unterstreichen. Nur müssen wir auch ganz realistisch sein, sagen, wir strafen halt doch in Affekt. Und damit kann es natürlich sein, dass wir richtig und dass wir falsch strafen. Ja, weil wir in Affekt. Aber jetzt hier ist wichtig, dass ich dann meine in Affekt vollzogene Strafe überlege, mir frage, warum ich so gehandelt habe. Vielleicht ist das besonders meine eigene Art, meine Schwäche. Denn ich strafe immer so, wie ich es gewohnt bin, wie es in mir ist. Wir haben gar nicht so große Variationsbreite. Es ist nur so schmal. Ich klappe den Bogen, wenn Sie es machen sollten, wenn Sie es sehr bald merken. Ja, das ist so schmal. Ja, und dann muss ich sagen, Mensch, wie kann ich denn erweitern? Ja, was hätte ich anders machen sollen? Ja, jetzt beginnt die Überlegung, ich kann den Affekt nur dadurch umgehen, dass ich mir sage, wenn das Gleiche oder was Ähnliches passiert, dann machst du es so und so. Ob es mir gelingt, ist eine andere Frage, aber die Chance, dass es mir gelingt, ist natürlich wesentlich größer, als wenn ich mir keine Gedanken mache, dann bin ich immer in den gleichen Mann, nicht immer drohig, ne? Wenn du nicht, dann. Ne? Und das Kind reagiert gar nicht drauf, weil ich die Drohung nie wahr mache. Ne? Ja, besonders wenn man sagt, wenn du dich jetzt nicht anziehst, nicht, dann gehe ich alleine weg. Ne? Das Kind weiß, die Mama geht nie von alleine weg. Er fängt die an zu heulen oder weiß ich was. Ne? Weiß das Kind, also warum sollst du dich beeilen, warum sollst du dich anziehen? Ne? Das ist gar kein Grund, ne? Dass du das machst. Ne? Also ich muss mir sehr genau überlegen. Ne? Und Strafe, das habe ich aber schon gesagt, hier Strafe nicht um der Strafe willen. Nicht um der Strafe willen. Ich muss mir, wenn die Strafe, die ich habe, egal, ob es jetzt ein Klaps ist oder eine andere, ein Verbot oder weiß ich was, muss ich sagen, ist das jetzt erfolgreich? Wenn es nicht erfolgreich ist, muss ich was anderes anwenden. Wenn die Gefahr ist, wenn Strafen gegeben werden, die nichts nützen, dass das Kind sich nicht nur an die Strafe gewöhnt, sondern dass diese Strafe muss ich potenzieren, ich muss sie steigern. Ja. Und damit habe ich ja nichts erreicht. Ich will ja was erreichen. Ja. Und das Letzte wäre, man muss immer wieder neu überdenken, wie mein Strafvolumen aussieht, meine Art. Und hier ist einfach wichtig, das Gespräch mit den Ehepartnern oder wenn man alleinerziehend ist, sollte man jemanden haben, mit dem man drüber sprechen kann. Also ich halte sehr viel von solchen Gesprächen. Ich halte sehr viel davon, dass man sein Erziehungsverhalten reflektiert und überdenkt, weil es eben auch so ist, dass die Situationen nie identisch sind und auch jedes Kind wieder anders ist. Ich kann nicht gleich strafen. Ich kann schon in gewisser Weise, ich kann nicht das eine überhaupt nicht, das andere, ja, aber ich muss schon unterscheiden, wenn ein Kind sehr sensibel ist, ist eine geringe Strafe oft schon sehr viel. Wenn ein Kind Klotz ist und nichts ausmacht, da muss ich schon mal ein bisschen kräftiger zur Sache gehen. Aber das muss ich auch herausfinden, da muss ich drauf achten. Und wenn ich dann so irgend so ein Gleichheitsideal habe, dann ist das auch nicht gut. Dann mache ich bei einem Kind was kaputt und das andere kommt gut über die Runden. Also das war jetzt noch in aller Kürze nochmal schnell verfahren. Ja, selbstverständlich, ja. Innerhalb einer Familie. Selbstverständlich. Ja. Also beispielsweise das Gespräch. Ich halte sehr viel von Gespräch. Ich habe es nur auch mal kurz nur angedeutet. Ich halte sehr viel davon. Und trotzdem waren zwei verschiedene Dinge bei unseren Kindern. Unser Sohn konnte ich alles besprechen und seine Tochter überhaupt nicht. Und ich habe einfach den Fehler gemacht. Ich dachte, das muss genauso funktionieren wie beim Sohn, weil der Sohn halt der Ältere war. Man hat immer das Muster vom Älteren, überträgt man ja auf die Jüngeren. Und ich habe lang gebraucht, um das zu kapieren. Und da habe ich auch echt vieles falsch gemacht. Wenn ich jetzt denke, so irrsinnig, was ich da gemacht habe. Weil ich von den gleichen Muster ausging. Ja, und es war meine Sache, mir das Muster neu zu überlegen. Ich bin der Vater und muss mir überlegen, was für dieses Kind angebracht ist. Und nicht, weil die Methode bei den anderen so wunderbar geklappt hat, muss es bei denen auch klappen. Ja. Jedes Kind ist eine eigene Persönlichkeit und jetzt sage ich nochmal, von Gott als diese Persönlichkeit geschaffen. Und da sehe ich eher die Schwierigkeit, das Kind in seiner Eigenart zu erkennen, zu akzeptieren und dem Kind gerecht jetzt zu werden. Ja, bitte. Das sind wunderbare Eltern, die keine Fragen haben. Bitte. Ja, also Gemütspflege nochmal betrifft das ganze Leben mit all seinen Facetten. Ja, das heißt also, dass alle Bereiche des menschlichen Lebens mit einbezogen werden. Unser heutiges Leben ist sehr stark kognitiv, das heißt also vom Verstand her geprägt. Wenn es in die Schule geht, sind 6 Stunden, 8 Stunden vom Kopf und dann muss es noch Hausaufgaben machen und dann gibt es noch Diskussionen und weiß ich was. Das heißt, ich muss auch etwa, wenn ein Kind musisch ist, das Musische fördern. Wenn es nicht ist, kann ich es nicht musisch fördern. Ich muss das Spiel fördern. Ich muss das miteinander etwas persönlich erleben. Ich muss helfen, dass meinetwegen der Tisch schön gedeckt wird, dass die Dinge gesehen werden oder dass auch ganz andere Bereiche, auch das Streiten halte ich für sehr wesentlich, nicht das Auseinandersetzen, nicht das, was wir gar nicht so mögen, dass wir uns richtig um etwas streiten. Aber dann auch, wenn Sie sehen, wenn der Streit dann schief ausgegangen ist, dass es darüber Ärger und Verletzungen gab, dann muss ich mich wieder versöhnen, dann muss ich wieder darüber reden, dass das wieder in Ordnung gebracht wird. Also, dass alle Bereiche des Lebens zu seinem Recht kommen. Das kann man jetzt nicht pauschalieren, weil jede Familie anders gelagert ist, aber auch jede Familie andere Interessen hat. Also beispielsweise der eine Vater, sagen wir so, der bastelt gerne und kann jetzt mit den Kindern basteln. Der andere, der meinetwegen, der fährt Mountainbike und hat selbst eins und sagt, so, jetzt gehen wir mal los und machen mal so eine richtig kräftige Tour, wo es ein bisschen ins Extrem geht und wo was los ist. Da wird eine ganz andere Seite des Lebens angesprochen. Oder der dritte, der sucht vielleicht ganz wieder was anderes. Das kann man jetzt nicht in gleicher Weise auf alle anwenden, sondern man muss sich überlegen, wie kann eben, können alle Bereiche des Lebens
erfasst werden. Ja. Und da ist eine große Vielfalt möglich, aber gerade das fällt uns auch schwer, weil wir alle irgendwo einseitig sind und wir dann auch, wenn wir Eltern sind, eben beispielsweise Sonntag müde sind und lieber einen Mittagsschlaf machen, als mit den Kindern irgendwie in den Wald zu gehen oder was zu entdecken oder sonst was zu machen. Ne, und mit den Kleinen vielleicht Steine sammeln gehen und mit den Großen, was ich was, Ball spielen. Ich weiß nicht, also jetzt hier in diesen verschiedenen Differenzierungen und dann wieder abends gemütlich zusammensitzen und was Schönes essen und also die ganze Breite. Und dann auch wieder zusammen arbeiten, auch der Krach um die Arbeit, nicht, dass man nicht keine Lust hat mitzumachen und es nicht gut geht. Ne? Also alles eingeschlossen. Bitte? Ja.
Und ich sehe das auch in der Entwicklung meines eigenen Kindes, dass du neigst, so zu
Autorität ist natürlich wiederum ein Thema für sich, das man breit entfalten kann. Übrigens das häufigst gewünschte Thema, das hier gestellt wird, ist Autorität seit 20 Jahren. Wir haben ja einen Umbruch in der Autoritätsfrage, dass die Pädagogik die Autorität wieder entdeckt und wieder bejaht, die ja über 20 Jahre abgelehnt worden ist oder noch länger. Hier herrscht sehr viel Unsicherheit. Und die Autoritätsprobleme kommen weithin von dieser Unsicherheit her. Das heißt, weil man sich als Mutter und als Vater unsicher ist, Autorität wahrzunehmen, darum reagiert das Kind auch unsicher und lehnt ab. Das Erste und Wichtigste, was da zu passieren hat, ist, dass man selber sich als Autorität akzeptiert. Mit meiner Frau ist Folgendes passiert. Sie hat eine Mutter im Gespräch, die sagt, also mein Kind, das macht, was will, kennt mich als Autorität überhaupt nicht an, das klappt gar nicht, das, ich bin also völlig, völlig neben dran. Da sagt meine Frau, sind Sie denn Autorität, wie fühlen Sie sich denn? Also ich bin gar keine Autorität. Er sagt, jetzt sind Sie erstmal Autorität, jetzt sagen Sie mal, wenn Sie nach Hause kommen, dem Kind, schauen Sie in die Augen und sagen, jetzt gehst du, was ich sag, in dein Zimmer und räumst auf. Ja, aber die Frage ist, ob Sie das auch wollen. Können Sie sich mit der Aussage identifizieren? Ist das wirklich so, dass ich sage, das ist jetzt dran, das will ich jetzt, das hat jetzt zu passieren? Dann, ich weiß nicht, was hat sie dann sofort oder was ich hier hat angerufen und gesagt, ich bin völlig nebendran. Mein Kind hat wirklich gehorcht. Ich kann das noch gar nicht begreifen. Dass ich eine Autorität bin, das heißt, sie war so selber verunsichert. Ja, und es ist ganz klar, dass das Kind auch nicht entsprechend reagiert. Ja, das heißt also hier, ich kann jetzt nicht mehr dazu sagen, weil das wiederum ein ganzes Thema wäre für eine Stunde, aber nur so wie sagen, Sie müssen sich Ihrer Autorität bewusst sein. Sie haben Autorität, Sie sind eine Autorität und die müssen Sie entsprechend umsetzen. Und das Kind wird Sie so akzeptieren, wie Sie selber sind. Und wenn das ganz klar ist, wird das Kind es auch ganz klar akzeptieren. Ja, und Dinge, die natürlich eingerissen sind, man wieder gut machen muss, da muss man natürlich mehr arbeiten, damit man auf die Linie kommt.
So, also ich kann immer nur kurz, weil die Zeit sonst davon geht. Ja, danke schön. Aber es war eine ganz wichtige Frage. Ja, unsere Zeit ist auch um, ist noch eine wichtige Frage, sonst machen wir hier Schluss. Sie können aber gerne noch stellen. Bitte sehr. Ja. Ja, natürlich. Ja, 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 ja. Also mein Thema, wenn ich über Strafe spreche, habe ich das auch Lob dabei. Lob und Strafe in der Erziehung. Hier ist genau das, was ich an der Stelle von Gebot und Verbot gesagt habe, das Lob oder das positive Erziehungsverhalten muss überwiegen gegenüber Negativen. Wir können das Negative nicht vermeiden, das geht nicht, aber es darf nicht das Übergewicht bekommen. Und zwar in der Weise, nicht nur aus der Sicht der Eltern, also wenn Sie diesen Bogen mitnehmen und füllen, da stehen diese Punkte auch nicht, sicherlich nicht alle, aber eine große Zahl drauf. Und da können Sie selber sehen, wie oft lobe ich. Ja, und manchmal ist man dann erstaunt, dass man, wenn man objektiv die Dinge notiert, dass man dann feststellt, ich lobe ganz wenig. Obwohl ich vielleicht, weil man weiß, dass Lob wichtig ist, in meinem Unterbewussten oder in meinen Gedanken denke, ich lobe viel. Ja, wenn man das dann aber Fakt macht, dann stellt man fest, ich lobe gar nicht so viel. Das heißt also, das Kind gewinnt dann den Eindruck, wie ich es dann auch sage, du schimpfst immer. Ja, du schimpfst immer. Ja, das heißt also, dass das Kind wesentlich mehr das negative Verhalten empfindet als das positive, weil das Verhältnis wahrscheinlich ein sehr gutes 1 zu 1 kommt oder vielleicht eben wesentlich schlechter ist, das Lob, ich sag mal so, 5 zu 10, und dann ist ganz klar, dass das Negative überwiegt auch im Empfinden. Also hier ist ein Punkt, an dem wir alle arbeiten müssen. Ja, danke für diesen Hinweis, ja. Gut, noch etwas? Dann würde ich sagen, schließen wir hier ab. Ich danke Ihnen, dass Sie so lange zugehört haben, so geduldig waren. Ich habe im zweiten Teil ein bisschen arg lang gesprochen, über eine Stunde, das war ein bisschen arg viel. Aber ich hoffe, dass Sie trotzdem das eine oder andere mitgenommen haben. Sie bekommen jetzt noch die Bögen mit. Sie können sie auch gerne 2 mitnehmen, also ist so gedacht für jedes Kind 1 oder auch 3, solange der Vorrat reicht, mit der Bitte, es mal zu probieren und auch das, was wir an Fragen hatten, wenn Sie das nochmal aufgreifen, besonders beim Einstieg. Vielen Dank.
Ja, ich möchte mich auch nochmal bedanken für Ihr Kommen. Ich hoffe, die Ideen oder Sie haben einfach viele Anregungen bekommen. Und es ist ja hier mit diesem Nachmittag und Abend eben nicht beendet, das Thema. Das geht zu Hause weiter. Und es wäre sicher gut, wenn Sie untereinander, wir uns da noch weiter drüber unterhalten und einfach, wie ich eingangs schon sagte, austauschen. Ja, ich bedanke mich nochmal bei Ihnen, Herr Feig, für Ihre Ausführungen, für Ihre Mühe. Und wir wollten ein kleines Dankeschön Ihnen mitgeben, die Frau Kramer wird Ihnen das jetzt gleich geben. Vielen Dank.